have a timeout. Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Oh, what a shot from Curry!
Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Double Step Back, dem Podcast, bei dem wir Woche für Woche einen Schritt zurückgehen und uns das Bigger Picture der NBA anschauen. Mein Name ist Lorenzo Ligresti und ich begrüße, wie immer, den wundervollen Julius Schubert, der mir auch heute wieder virtuell gegenüber sitzt, mit einem herzlichen, wir hatten es gerade im Off, Mahlzeit. Bei uns im Schwabenländle sagt man, ist das die gängige Begrüßungsart zwischen, sagen wir mal, 11 und ungefähr 15 Uhr. Du hast gerade gesagt, das Mahlzeit ist dir ein Begriff, aber bei euch ist das nicht an die Uhrzeit gekoppelt. Bei euch kann man das einfach immer sagen. Jedenfalls nicht einen wunderschönen guten Morgen, sondern ein wunderschönes Mahlzeit wünsche ich dir an diesem heutigen Sonntag, an dem wir aufnehmen.
Mahlzeit an der Stelle auch an dich zurück. Nein, bei uns kann man das früher morgen sagen, man kann das spätabends sagen, wenn man auf die Party kommt, man kann das wann immer man möchte, benutzen, zumindest in meinem Umfeld. Sollte es hier irgendwelche Hörer und Hörerinnen geben, dieses Podcast, die auch aus dem Osten kommen und sagen, nee, bei uns ist es auch wieder komplett anders, dann immer gerne her mit dem Feedback. Aber jetzt so in meinem Umfeld ist es nicht an eine Tageszeit begrenzt. Wir haben gerade auch schon drüber geredet, als ich vor 5 Jahren noch meinen Studentenjob ausgeübt habe bei DHL in Leipzig am Flughafen und da mal Nachtschichten gemacht habe, hat man sich halt abends 21, 22 Uhr mit Moin begrüßt. Also wir haben es hier nicht so mit tagesuhrzeitenabhängigen Begrüßungen. Also jeder kann sagen, was er will, wann er will, und das ist doch eine feine Sache.
Bin ich kein Fan von, muss ich ehrlich sagen. Das ist doch, das grenzt an Anarchie, was ihr da macht. Weil klar, wie gesagt, Mahlzeit bei uns, das ist so, wenn du bei den Großeltern reinläufst oder was auch immer und es ist so halbwegs irgendwie noch Mittagessenszeitfenster, dann sagst du halt Mahlzeit. Aber der Ursprungsgedanke war ja, dass das an die Mahlzeit eben geknüpft ist. So ist es dann, aber ja, dann würde ich mir wenigstens wünschen, wenn man bei euch in den Raum reinläuft und irgendjemand isst gerade irgendwas, dann sagst du Mahlzeit. Aber das einfach so zur Begrüßung auf irgendwelchen Partys zu sagen, da kann ich nicht mit meinem Namen für stehen, muss ich sagen. Aber ansonsten geht's mir gut. Abgesehen von dieser Kritik geht es mir wunderbar. Wir werden uns morgen sehen. Da freue ich mich natürlich tierisch drauf. Wenn ihr diese Folge jetzt am Donnerstag auf den Ohren habt, dann befinden wir uns nämlich schon auf der anderen Seite des großen Teichs in unserem Hotel oder vielleicht gerade sogar in der Arena, in der wir uns zweimal befinden werden in diesem Zeitraum. Oder wir tigern in der noch geheim gehaltenen Stadt herum, in die wir reisen. Ich freue mich riesig drauf und deswegen nehmen wir diese Folge so ein bisschen vorproduziert, nämlich schon am Sonntag auf, damit ihr die dann trotzdem schön auf den Ohren haben könnt, wenn es dann am Donnerstag soweit ist. Wie geht's dir, mein Lieber?
Mir geht's wunderbar. Ich kann mich nicht beklagen. Alles fantastisch. Ich bin voller Vorfreude auf unsere Amerika-Reise, die jetzt ansteht. Wir sehen uns ja morgen, beziehungsweise wenn diese Folge hier online geht, dann sind wir schon in Amerika. Wir produzieren hier gerade vor, wie du auch gesagt hast. Machen wir weiter.
Du bist dran, ne? Mit
ich bin dran.
Loslegen?
Mit was Schönem.
Sehr
wenn
schön.
Wenn die NBA wüsste, wie die deutsche NBA-Bubble so drauf ist, dann sollten sie uns vielleicht abstrafen dafür und kein NBA-Spiel nach Deutschland bringen. Aber wenn man Adam Silver so hört, dann scheint das ein sehr realistisches Szenario zu sein. Und das ist natürlich für NBA Deutschland eine fantastische Sache, denn ein Kollege von mir von der Basket, Tobias Enke, war jetzt in Paris beim Paris Game und hat Adam Silver auf der Pressekonferenz gefragt nach dem Motto, ey, deutscher Basketball, NBA-Boom in den letzten Jahren noch durch die Weltmeisterschaft, natürlich super am Wachsen hier, super interessant, der NFL ist hier in Deutschland jetzt seit mittlerweile Jahren auch schon sehr groß im Expandieren, ob das vielleicht für die NBA auch was ist, was eventuell mal eine Möglichkeit wäre. Und Adam Silver hat dann nur so gegrinst und hat so gesagt nach dem Motto, stay tuned, da ist gerade was hinter den Kulissen, was da entsteht. Da wird sehr aktiv drauf geschaut, inwiefern Deutschland da eine Möglichkeit ist, inwiefern das vielleicht für alle Beteiligten Sinn macht, auch mal ein NBA-Game in Deutschland auszutragen. Hat im gleichen Atemzug auf der Pressekonferenz auch gesagt, dass die NBA noch nicht weiß, ob nächstes Jahr wieder in Paris dieses Game stattfindet. Das war jetzt das dritte Mal in Serie. Aber es ist vielleicht eine coole Sache, wenn das vielleicht dann auch so ein bisschen rumwechselt. und wir dann in Deutschland auch mal was abbekommen. Und das wäre natürlich der absolute Wahnsinn. Wäre natürlich die Frage, wo das stattfinden könnte und wer da mitmacht. Natürlich offensichtlich wären die Orlando Magic da, dann ein heißer Kandidat mit den Wagner-Brüdern, mit Tristan de Silva. Da wäre natürlich dann Berlin auch eine logische Alternative, einfach auch, weil da die Wagner-Brüder herkommen und man mit der Uber-Arena da ja auch eine ziemlich coole Arena hat, in die Langsys-Arena in Köln, wo wir ja auch vor ein paar Jahren bei der Eurobasket waren, passen nochmal deutlich mehr Leute rein. Also das wird sicherlich auch interessant. Die Münchner haben jetzt da unten ihren neuen SAP-Garden, der ja auch topmodern ist. Ich denke mal, dann würde es vielleicht auf eine dieser drei Stationen hinauslaufen, also entweder Uber-Arena, Langsys-Arena oder der SAP-Garden. Aber Alter, so ein NBA-Deutschland-Game 2026, das hätte was. Also das wäre nice.
Ja, absolut. Habe ich auch gar nicht viel hinzuzufügen, logischerweise. Bin ich voll dabei, das wäre total cool. Hoffen wir mal, dass sich da was machen lässt. Und ich habe tatsächlich, hier so, jetzt ist es soweit, liebe Freunde, liebe Zuhörer von euch, Jungs, seit Monaten werde ich bearbeitet, dass ich doch endlich mal den Balingen Falcons, unserer lokalen Kreisliga-Basketballmannschaft, in der ein paar Kumpels von mir spielen, ein Shoutout geben soll. Und jetzt ist es soweit. Jungs, Shoutout. Ich habe gestern mit einem Homie von mir, Nico, der auch Jugendtrainer, also der sowohl Spieler als auch Jugendtrainer ist, und der gestern so erzählt hat, ja, wir haben jetzt bald sogar eine U10-Mannschaft und also ich, dieser minimale Einblick, den ich habe in den lokalen, regionalen Basketball und Jugendbasketball hier in Deutschland, habe das Gefühl, dass dieser Boom, den wir uns alle erhofft haben, nach dem Weltmeistertitel, nach den starken Olympischen Spielen, nach dem Trend, dass immer mehr Deutsche, angeführt natürlich von Franz Wagner und seinem Bruder Mo und jetzt Tristan, in die NBA kommen, dass ja ein Basketballboom entsteht in Deutschland. Und ich glaube, so ganz krass zu spüren ist das vielleicht noch nicht, aber ich habe das Gefühl, dass an den Grassroots, wie man sagt, an der Wurzel in der Jugend, dass sich da was bewegt. Unter anderem jetzt eben hier in so einem kleinen beschaulichen Städtchen wie Balingen. Und wenn dieser Trend dann dazu führt, dass die NBA sogar mit dem Gedanken spielt, ein Spiel in Deutschland stattfinden zu lassen, was ja auch sie nur machen, wenn entsprechend die Einschaltquoten und das Interesse der deutschen Basketballbevölkerung gestiegen ist in den letzten Jahren, das wäre absolut fantastisch für uns in der Basketball-Bubble in Deutschland.
Auf jeden Fall. Was ist deine Headline?
Meine Headline beschäftigt sich vor allem in aller Kürze mit einem Team, aber erstmal die Frage an dich. Ich habe ein bisschen bei Clean in the Glass rumgespielt und wollte mal wissen, was sind denn so die besten Lineups bislang ligaweit? Five-Man-Lineups, ganz standardmäßig. Ich hatte zuerst mindestens 500 Possessions. Da gibt es nur 11 Lineups, die schon mindestens 500 Possessions zusammengespielt haben. Da war mir dann die Sample ein bisschen zu klein und habe dann runtergeschraubt auf mindestens 400 Possessions. Was glaubst du, was die drei besten Lineups bislang in der NBA sein könnten? Und als kleiner Tipp, zwei davon sind ziemlich offensichtlich. Und die dritte, über die möchte ich jetzt kurz sprechen.
Irgendeine OKC-Lineup?
Yes, Platz 3, Shea, Cason Wallace, Lu Dort, J-Dub und Hartenstein plus 16,9er Net-Rating in 526 Possessions.
Ja, und dann halt die vier Cavaliers mit irgendjemandem anders noch.
Tatsächlich nicht, hat mich gewundert. Okay. Die sind bei plus 5,1, die vier All-Star-Kandidaten plus Dean Wade.
Na, also entweder die Big Five der Knicks oder halt irgendwas von Boston.
Die Big Five der Knicks ist bei plus 4,6 und Boston ist richtig. Boston hat bislang die beste Lineup mit Holiday, White, Brown, Tatum und Horford auf der 5 mit einem plus 20,8er Net-Rating. Auf Platz 2, und das ist das Team, möchtest du noch ein Bauchgefühl-Guess irgendwie raushauen?
Denver?
Nein, aber Denver hat zwei verschiedene Lineups mit plus 7,2 und plus 6,9. Jokic, Murray, Christian Brown, Michael Porter Jr. und dann einmal Westbrook mit drin und einmal Gordon mit drin. Auf Platz 2, ich verrat's dir, die Indiana Pacers. Mit Tyrese Halliburton, Andrew Nembhard, Benedict Mathurin, Pascal Siakam, Miles Turner. 748 Possessions, also ich gerade meinte hier mit dem Filter. Wenn man auf mindestens 500 Possessions filtert, dann sind sie sogar Platz 1, weil diese Boston-Lineup knapp unter 500 Possessions gespielt hat. Plus 17,4er Net-Rating, was vor allem an einem überragenden 101er Defensiv-Rating liegt. Und da habe ich mir gedacht, ja, die Pacers, was ist denn mit denen? Und ich finde es sehr interessant, weil es ist ein Team, über das wir, zumindest von meiner Seite aus, auch jetzt im Verlaufe der Folge sprechen werden und das nicht unbedingt positiv. Und trotzdem habe ich mich jetzt gefragt, die Pacers super schlechten Saisonstart erwischt, lange rumgedümpelt im Niemandsland des Ostens und haben aber jetzt seit Mitte Dezember einen ziemlich geilen Run gestartet, unter anderem jetzt dann 9 ihrer letzten 11 Spiele gewonnen, unter anderem eben jetzt in Paris. Das ist der auch ein Gedankenanstoß gewesen, wo sie in dem ersten Paris-Game so richtig auf die Fresse bekommen haben von den Spurs und dann aber im zweiten Game zurückgekommen sind und wiederum die Spurs so richtig weggeklatscht haben, was ich zumindest auf einem kleineren Level beeindruckend fand. Davor, wie gesagt, 9 Niederlagen in den letzten 11 Spielen. Die andere war gegen Cleveland. Man hat aber Cleveland auch besiegt. Das waren ansonsten jetzt keine Worldbeater, so Miami ohne Butler. Die Suns, die aktuell sehr rumstruggeln. Brooklyn, Chicago war mal dabei. Die Warriors waren mal dabei. Alles jetzt keine Worldbeater. Aber wie gesagt, dieser Sieg gegen die Spurs hat mir imponiert. Der Sieg gegen die Cavs hat mir logischerweise imponiert in Cleveland, wo man die Cavs bei 93 Punkten gehalten hat in einem wirklich sehr, sehr guten Defensivspiel. Die Pacers kommen ins Rollen und ich frage mich einfach gerade so ein bisschen, das würde ich als offene Frage in den Raum stellen oder gerne auch deine Gedanken jetzt mal kurz dazu abholen, ob das vielleicht ein Team ist, das wir ja ein bisschen unterschätzen und zu sehr vielleicht abgeschrieben hatten nach ihrem wirklich nicht guten Saisonstart. Und jetzt sind sie inzwischen bei 25-20 angekommen, sind Fünfter im Osten und sind am Rollen und haben vor allem, wie gesagt, mit dieser Five-Man-Lineup, die ein überragendes Net-Rating hat, eine ganz schöne Waffe in der Hand.
Ja, die Pacers nach ihrem schwachen Saisonstart, der sicherlich auch dadurch ein bisschen geschuldet war, dass sie von Verletzungen heimgesucht wurden und dass Schlüsselspieler so ein bisschen gestruggelt haben, finden immer besser in Form und spielen schon seit einer ganzen Weile wieder richtig guten Basketball. Wir werden im Verlauf der Folge sicherlich ein wenig über sie reden. Aber es ist halt schwierig. Also die Pacers sind wahrscheinlich besser geworden, als sie es letzte Saison war, wo sie halt in den Eastern Conference Finals waren, was ja an sich eine coole Sache ist. Problem für sie ist halt irgendwo, dass die Konkurrenz auch besser geworden ist. Also dass Cleveland besser geworden ist, dass die Knicks besser geworden sind, dass die Bucks jetzt besser sind, dass Orlando besser ist. Und da ist halt dann die Frage, ist Indiana genug besser geworden, als dass man jetzt da mit dieser Konkurrenz fertig wird. Aber ihr Plan geht so weit auf. Also Siakam sieht fantastisch aus. Du hast ihn ja auch dabei als All-Star. Und Halliburton findet immer mehr seine Form. Die Rollenspieler drumherum machen fantastische Jobs. Und gerade wenn halt die 5 besten Spieler für sie auf dem Parkett stehen, ist es halt einer der besten Lineups der NBA. Also da hätte ich auch mit Sicherheit drauf kommen können, dass die da irgendwo oben mit dabei sind. Und klar, sie sind auf jeden Fall im Dunstkreis dabei. Und man weiß nie, vielleicht wird Boston durch irgendeine Verletzung heimgesucht oder Cleveland und dann oder Milwaukee oder wer auch immer. Und dann sind die Pacers vielleicht wieder da. Also unmöglich ist hier auf jeden Fall nicht. Sie sind ein gutes Team. Das auf jeden Fall.
Ganz kurz noch zu den Lineups. Die zweitschlechteste Lineup mit mindestens 400 Possessions sind DeJounte Murray, CJ McCollum, Trey Murphy, Herb Jones, Yves Missi bei den Pelicans mit einem Netrating von -7.2. Die schlechteste Lineup: Jordan Poole, Bob Carrington, Bilal Coulibaly, Kyle Kuzma, Alex Saar. Möchte ich jetzt bitte, dass du das Netrating errätst. Wie gesagt, zweitschlechteste liegt bei -7.2. Was glaubst du, wo liegt diese Wizards Lineup per 100 Possessions?
-22.
-33.5. Ich weiß gar nicht, wie das möglich ist. Die haben ein 87er Offensivrating. Das ist schon echt übel. Naja, die Wizards, der Tank rollt. Lass uns, würde ich vorschlagen, mit dem Hauptthema der heutigen Folge anfangen. Und da würde ich dir ein bisschen das Ruder erstmal überlassen, uns da reinzuführen, weil das war deine Idee. Mal wieder, muss man sagen. Also die letzten Wochen und Monate, einfach mal Props auch öffentlich an der Stelle. Du kommst hier immer wieder mit geilen Themenideen um die Ecke.
Ja, danke dir. Vielen, vielen Dank. Genau, wir haben uns gedacht, dass wir aus semi-aktuellem Anlass ein wenig reden wollen über Surprise-Runs in der NBA, wenn Teams entweder eine Regular Season, aber vor allem Playoffs spielen, mit denen niemand gerechnet hat, wo die Erwartungen übertroffen wurden und was das quasi für langfristige Konsequenzen hat. Also ob es wirklich so gut ist, wenn Teams die Erwartungen übertreffen oder ob sich das gerade jetzt in der jüngeren NBA-Vergangenheit dann eher so ausgewirkt hat, dass das langfristig eher zu Schaden geführt hat oder eher Nebenwirkungen mit sich brachte, die halt ein wenig unschön waren. Also wir wollen jetzt in dieser Folge darauf schauen, welche Teams in den letzten Jahren, gerade jetzt in den 2020ern, die Erwartungen in der Regular Season, speziell in den Playoffs, übertroffen haben und was das quasi für Konsequenzen hatte für diese jeweiligen Teams, wie die Teams daraufhin strategisch versucht haben, auf diesem Erfolg aufzubauen. Und der aktuelle Anlass, semi-aktuelle Anlass, wie ich ja gesagt habe, ist, dass die Kings, die ja vor 2 Jahren eine sehr überraschende Saison gespielt haben, die in der Regular Season alle Erwartungen übertroffen haben, die dann in den Playoffs die Golden State Warriors, den amtierenden Champions, zu einer 7-Spiele-Serie gepusht haben, mit einem Bein schon in der 2. Runde standen, hauchdünn gescheitert sind, weil Steph eine Heldenleistung aufs Parkett gebracht hat. Und dieses gleiche Team hat in der Saison darauf enttäuscht, hat in der bisherigen Saison enttäuscht und daraufhin Head Coach Mike Brown entlassen, der im Sommer noch den Vertrag verlängert hat und der so ein bisschen der Architekt dieses Erfolgsteams war. Und es ist natürlich ziemlich heftig, dass ein Team, was vor einer Weile, vor nicht allzu langer Zeit, so ein Überraschungsteam war und eigentlich sollte das der Beginn von irgendwas sein, dass dieses Team jetzt nicht mal 2 Kalenderjahre später den Head Coach entlässt und nicht mehr so gut dasteht und nicht mehr diese glorreiche Zukunft hat. Und das hat mich so ein bisschen auf die Idee gebracht, so ein bisschen zu gucken, was sind so die Vorgänger der Sacramento Kings in den letzten Jahren gewesen, Teams, die die Erwartung übertroffen haben und wie haben die sich danach verhalten? Kann man vielleicht diesen Surprise Run so zurücktracen, dass das so der Startpunkt war von was sehr Erfolgreichen? Und um das Ganze vielleicht abschließend nochmal zusammenzufassen, also wir wollen jetzt darauf gucken, lernen NBA-Teams eher aus so einem Überraschungserfolg oder lernt man eher aus irgendwie Misserfolg? Wann entstehen die besseren Roster-Moves? Wann treffen Teams die besseren Entscheidungen? Und da bin ich sehr gespannt darauf, was für Teams wir hier gefunden haben, was für Teams du gefunden hast. Wir haben uns jetzt hier nicht vorher abgesprochen. Wir haben gesagt, wir suchen uns jeder so ein bisschen die Teams raus, die die Erwartungen übertroffen haben in den 2020ern. Das wird sich hier sicherlich decken an vielen Stellen. Aber da bin ich sehr gespannt, was wir da jetzt rausarbeiten in der nächsten Stunde.
Da bin ich auch sehr gespannt drauf. Ich habe mir so ein bisschen als empirische Grundlage, habe ich mir aus den letzten 5 Jahren, aus jeder Saison, die Teams rausgeschrieben, die ihre Betting-Odds-Over-Under-Line von vor der Saison am meisten overperformed haben in der Saison. Und das vielleicht kurz zur Vollständigkeit. Da waren die 2022er, 23er Kings eben mit dabei. Die hatten eine Over-Under-Line von 34,5. Vielleicht nochmal an der Stelle ganz kurz, Over-Underline, die verändert sich ja dann auch immer und das ist dann der Punkt kurz vor der Saison und die bildet wahrscheinlich am genauesten so ein öffentliches, ja, so eine öffentliche Wahrnehmung ab. Zum einen, was die Buchmacher, die ja in der Regel erstens Tools und Algorithmen an ihrer Hand haben und zweitens ziemlich eine Ahnung haben von dem, was sie tun, weshalb viel oftmals diese Lines ziemlich gut gewählt sind. Und zum anderen verschiebt sich die Line, je nachdem, wie viele Leute das overwetten, wie viele Leute das underwetten, die Wettanbieter sind daran interessiert, dass es immer möglichst bei 50-50 bleibt, die Over-Under-Wetten. Und deswegen verschiebt sich die Line, je nachdem, wie die öffentliche Wahrnehmung dieses Teams ist. Deswegen finde ich das immer vor einer Saison eine ganz schöne Zahl heranzuziehen, um zu erörtern, was erwartet sich das breite NBA-Publikum von diesem Team. Und hatten die Kings eine Over-Under-Line von 34,5 und sind am Ende bei 48 Siegen rausgekommen. Krasse Overperformance. Und dann kamen 2 enttäuschende Saisons darauf, nämlich einmal die letzte und einmal die jetzt gerade laufende, und du hast es gerade schon skizziert, die jetzt eben letztendlich zum Rausschmiss von Erfolgscoach, kürzlichem Coach of the Year Mike Brown geführt hat. Und ich weiß nicht, wie du reinstarten möchtest. Ich hätte jetzt vielleicht gesagt, lass uns nochmal so kurz in Erinnerung rufen bei unseren lieben Hörern und Hörerinnen und skizzieren, was denn die Kings gemacht haben in den letzten beiden Jahren an Sachen Roster-Moves, in Sachen, wie sich dieses Team verändern wollte. Und lass uns dann die Parallele ziehen zu den Vorgängern. Oder wir können auch gerne mit den Vorgängern anfangen und so ein paar Teams durchsprechen, die ja ähnliche Wege hatten in den letzten Jahren.
Lass uns ruhig mit den Kings anfangen, weil das ziemlich gut passt. Ich habe das so ein bisschen nach Jahren geordnet. 2024 können wir jetzt einfach noch nichts groß zu sagen. Also zu den Surprise Runs sicherlich. Die Pacers haben überraschend gut gespielt in 2024 in den Playoffs. Aber da ist es jetzt einfach noch ein bisschen zu früh, um zu sagen, ob das Fluch oder Segen war, wie da jetzt die Erwartungshaltung ist. Und wenn du dann das Jahr zurück ist, bist du halt schon in 2023, wo die Sacramento Kings vor allem das Überraschungsteam der Saison waren, von daher passt das und dann können wir uns ja danach so ein bisschen zurückarbeiten. Ich habe noch so ein halbes Team aus der 2023er Saison und dann halt zwei aus der 2022er und zwei aus der 2021er Saison. Und dann, wenn wir noch Zeit haben, können wir auch ganz kurz noch über ein Team aus 2019 sprechen, was einfach auch ziemlich gut passt. Aber ja, lass uns ruhig mit den Kings anfangen. Ich habe es gerade schon so ein bisschen skizziert, wie ihre 2022-23er Saison lief. Und in der Offseason danach hat man nicht wirklich was gemacht. Man hat Chris Duarte reingeholt, man hat JaVale McGee reingeholt, verlängert mit Sabonis, mit Harrison Barnes damals noch, Trey Lyles, Alex Len, Keon Ellis, und abgegeben hat man so Leute wie Terrence Davis, Matthew Dellavedova, PJ Dozier und Rashawn Holmes, also alles keine Schlüsselspieler. Man hat jetzt keinen großen Move gemacht, weder irgendeinen impactvollen Rollenspieler reingeholt, noch abgegeben. Das Mindset der Kings war halt, das ist erst der Anfang. Wir hatten jetzt das erste komplette Jahr mit diesem Fox und Sabonis-Duo. Wir waren nicht weit weg davon, den amtierenden Champion zu schlagen. Wenn wir jetzt an minimalen kleinen Stellen was verändern, dann ist dieser Kern gut genug, dass wir nächstes Jahr halt besser sind. Und da ist dann das klare Ziel, zweite Runde. Und Fox wird besser werden, Sabonis ist in seiner Prime. Wir haben junge Spieler wie Keegan Murray, die sich weiterentwickeln, wie Kevin Huerter, die sich weiterentwickeln. Und dann ist natürlich der klare Plan, du bist besser, als du es in der Saison davor warst. Und in dieser Saison waren sie nicht besser. Sie waren im Play-In-Tournament, haben da verloren gegen die Pelicans, woraufhin die Pelicans dann in Runde 1 gegen OKC gespielt haben. Es war eine Saison, in der dieses Offensivsystem der Kings nichts mehr so Außergewöhnliches war, wie es in der Saison davor war, wo Teams sich besser darauf eingestellt haben, was man kann, wo dann halt einfach, das alles nicht mehr so gut funktioniert hat, wie es vorher funktioniert hat. Und dann hat man jetzt in der Offseason 2024, hat man DeMar DeRozan reingeholt. Das ist sicherlich das prominenteste Signing gewesen, ein bisschen umstritten zum damaligen Zeitpunkt. Aber da hat man aufgrund einer schlechten Erfahrung, eines Misserfolgs, der die Saison 2023-24 war, gesagt, ey, wir müssen doch was machen. Unser Team ist doch nicht gut genug, um mit der immer besser werdenden Konkurrenz in der Western Conference mitzuhalten. Wir müssen was machen, haben DeMar DeRozan gesigned, den ein oder anderen weiteren Rollenspieler, und hat es weiterhin mit diesem Kern probiert, nur halt einem weiteren Schlüsselspieler. Und dann war halt die Erwartungshaltung, okay, wir greifen jetzt wieder voll die Playoffs an, was leider bis zum Firing von Mike Brown, bis zu der Entlassung, nicht gut funktioniert hat. Jetzt hat man den Coach entlassen und seitdem spielen die Kings wieder richtig guten Basketball. Sie spielen jetzt gerade den Basketball, den man vielleicht von ihnen erwarten konnte zum Saisonstart schon. Aber so ein bisschen, wenn man das zusammenfasst in den letzten beiden Jahren, nachdem die Kings Erfolg hatten und alle überrascht haben und gesagt haben, wir bleiben so, wie wir jetzt sind und bauen darauf auf, das hat nicht so wirklich funktioniert. Und als die Kings dann gemerkt haben, ey, wir sind nicht so gut und unsere Erwartungshaltung war vielleicht nicht so realistisch. Wir haben uns selber für besser gehalten, als wir eigentlich sind. Und dann haben sie einen Move gemacht für DeMar DeRozan und haben versucht, den Kader zu verbessern. Jetzt hat es halt besser funktioniert. Und das ist für mich hier auch kein Einzelfall. Das lässt sich auf viele der Teams, über die wir jetzt noch reden werden, ähnlich beschreiben. So, du triffst die Erwartung, du willst darauf aufbauen, es funktioniert nicht. Und dann klappt's halt nicht und daraufhin lernst du halt mehr, machst dann die Verbesserung und dann wirst du halt besser. Und die Kings fügen sich da klasse ein in die in diese Liste hier der anderen Teams, über die wir jetzt gleich noch reden werden.
Ich fand die Kings einen sehr, sehr interessanten Fall, weil auch wenn ich mir Gedanken gemacht habe über diese anderen Teams der letzten Jahre, von denen wir gleich das ein oder andere ansprechen werden, finde ich, kann man Teams, die aus irgendwelchen Gründen auch immer overperformen und die Erwartungen plötzlich sehr groß übertreffen, kann man in ihren Aktionen danach in drei Kategorien einordnen. Entweder sie verfallen in Panik in Anführungszeichen und sind der Meinung, boah, wir müssen jetzt hier aufs große Ganze gehen und attackieren, weil wir sind ja gut. Oder B, sie verfallen in eine nicht gerechtfertigte Untätigkeit, dass sie sagen, ja, wir sind gut, wir wollen darauf aufbauen. Und eigentlich muss man sich dann rückblickend fragen, hätte man nicht vielleicht doch was machen sollen? Oder C, sie bauen drauf auf und es funktioniert, basically. So, da gibt's auch einige schöne Beispiele aus den letzten Jahren. Und ich finde, die Kings innerhalb von einem zweijährigen Zeitraum passen in zwei dieser drei Kategorien. Weil ich finde, man könnte den Case machen. Klar, rückblickend ist das vielleicht einfach, da ist dann auch viel Hindsight-Bias und Confirmation-Bias dabei. Würde mich gleich sehr interessieren, ob du dich an deine Gedanken aus der 2023er Offseason erinnerst nach dieser Overperformance-Saison. Aber sie haben zum Beispiel diese Sabonis-Geschichte, das war ein Renegotiate and Extend, für den sie sogar davor noch kleinere Moves gemacht haben, um entsprechend den Capspace ein bisschen freizuschaufeln. Man sich damals gefragt hat, okay, war das jetzt nötig? So der Gedanke, einen deiner Eckpfeiler von einer solchen interessanten, guten Saison. Bei den Kings kommt ja auch noch dazu, dass sie davor diese 16-jährige Playoff-Dürre hatten und einfach, hey, light the beam und so. Das war ja nicht nur eine Saison über den Erwartungen, das war ja was ganz, ganz Besonderes für Sacramento und für diese Organisation. Die Harrison Barnes Extension, rückblickend, hätte man da vielleicht nicht überlegen sollen, ob man diesen Spot irgendwie upgradet oder ob man das, den Capspace anders nutzt. Aber ansonsten, wie gesagt, Hindsight Bias, sicherlich auch viel Pech mit dabei. Also, dass Chris Duarte dir im Prinzip gar nichts bringt, dass JaVale McGee, nachdem du ihn dir reinholst, im Prinzip gar nichts bringt, dass du deine Mid-Level-Exception verbraten hast für Sascha Vesenkov, was halt irgendwo ein Flyer war, der aus Europa kam. Der hätte ja auch funktionieren können so. Und dann gucken wir ganz anders auf diese Geschichte. Aber trotzdem finde ich, rückblickend, mit der Gefahr des Biases, kann man den Case machen, vielleicht hätten die Kings in dieser 2023er Offseason sich nicht zu sehr hätten blenden lassen dürfen von diesem erfolgreichen Run und von diesen 48 Siegen und von diesem Erstrunden aus dem Knappen gegen die Warriors. Alles, was du gerade schön skizziert hast. Sondern hätte sich fragen müssen, wir gucken uns in den Spiegel, wir gucken unser Roster an. Ist das wirklich so gut, wie wir jetzt da standen? Oder war das vielleicht ein One-Hit-Wonder? Und dann wiederum, auf der anderen Seite, die 2024er Offseason, das ist dann wieder die andere Seite der Medaille. Da hatte man zwischendurch dann dieses enttäuschende Jahr. Und da geht man dann plötzlich auf einen DeMar DeRozan, bei dem der Fit von Anfang an fragwürdig war, bei dem von Anfang an klar war, dass es ein 35-jähriger, weiß jetzt gerade gar nicht auswendig, wie alt er ist, Spieler, der eine Historie hat von in den Playoffs abbauen, eine kürzere, jüngere Geschichte hat von relativ bedeutungslosem Basketball in Chicago, den holst du dir rein in dieses Fox-Sabonis-Gerüst und in ein Offensivsystem, wo er eigentlich auch nicht so hundertprozentig reinpasst. Das ist dann wiederum die andere Seite, so zu hohe Erwartungshaltung, dann auch noch eine Enttäuschung zwischendurch und dann, wir müssen was machen. Und das hat sich Stand jetzt als nicht gut herausgestellt. Und deswegen, wie gesagt, ich fand es interessant, dass sich die Kings in einem Zeitraum von 2 Jahren beziehungsweise 2 Offseasons, kannst du sie einmal in diese Kategorie, vielleicht hätten wir was machen sollen, aber haben uns blenden lassen von dem guten Ergebnis. Und dann, ja, wahrscheinlich hätten wir das nicht machen sollen, aber wir haben uns genötigt gefühlt, was zu machen.
Ja, also ich war deutlich positiver der Offseason der Kings im letzten Jahr gegenübergestellt als du. Also du warst ja gar kein Fan von dem DeRozan-Signing. Ich hab's jetzt nicht irgendwie verurteilt. Ich meine, Sacramento ist halt so ein bisschen ein Beispiel, was ein wenig anders ist als hier das eine oder andere Beispiel, was noch kommt jetzt hier in der Folge, weil es für die Kings an sich eigentlich keine Rolle spielt, was sie für Moves machen um Sabonis und Fox herum. Also wir werden noch über Teams reden, die einen Surprise Run hatten, sich dann falsch eingeschätzt haben, einen Schritt zurück gemacht haben und dann einen gigantischen Schritt nach vorne gemacht haben, weil ihr Kern theoretisch gut genug ist, um halt mit diesem Kern was zu reißen. Das Kings-Paradox ist, dass sie eine Überraschungssaison hatten und es mehr oder weniger eigentlich egal war, ob sie jetzt einen großen Move gemacht haben oder keinen Move gemacht haben, weil es nicht so richtig einen Move gibt, mit dem du in den Contender-Status reinkommst, wenn De'Aaron Fox und Domantas Sabonis deine beiden Franchise-Spieler sind. Das ist halt hier, glaube ich, so ein bisschen der besondere Fall in Sacramento. Und das lässt sich wieder zurückführen auf den Februar 2022, wo wir beide gerade durch die Universal Studios in Los Angeles gelaufen sind und gehört haben, dass die Kings Tyrese Halliburton für Domantas Sabonis traden und wir uns gefragt haben, was zum Teufel ist da los? Und alles, was jetzt seitdem kam, und Sabonis ist ein fantastischer Basketballer, aber die Kings haben sich in dem Moment mehr oder weniger eigentlich verbaut, in den nächsten 5 Jahren ein Contender zu werden, durch diesen Trade. Und das sehen einige Leute anders und das haben nicht alle Leute so gesehen wie wir, dass das ein scheiß Trade für die Kings war und man hat dann ja auch die Playoffs erreicht, alles schön und gut. Aber das größere Kings-Problem ist, dass es mit diesem Kern schwierig ist, ein Contender zu bauen, weil die beiden halt individuell nicht gut genug sind, um die erste oder zweite Option bei einem Championship-Team zu sein und weil sie halt zu eklatante Schwächen auch gerade am defensiven Ende haben und das hätten halt die Kings sehen können nach dieser Playoff-Serie gegen die Warriors in den 2023er Playoffs. Mein Gefühl war, dass sie halt eher rausgegangen sind aus dieser Serie nach dem Motto, ey, wir hätten es fast gepackt, nächstes Jahr packen muss. Und ich habe halt eher auf die Serie geguckt nach dem Motto, okay, Sabonis-Limitationen offensiv sind schon ziemlich ihnen zum Verhängnis geworden. Ihre defensiven Schwachstellen sind auch zum Verhängnis geworden. Und es gibt nicht so wirklich eine Lösung für dieses Problem. Und deswegen war ich jetzt auch nicht so super confident in Sacramento's Abilities jetzt quasi in der letzten Saison, weil sie halt an ihrem Kern nichts groß gemacht haben. Und das war schon auch eher eine Saison, wo man sagen konnte, okay, das ist vielleicht so ein kleiner One-Hit-Wonder und die sind vielleicht nicht so gut, wie sie jetzt die Saison übergespielt haben und die Playoffs übergespielt haben. Aber ich bin gespannt, wen wir jetzt noch so haben. Hast du aus der 2023er Saison noch ein anderes Team mit einem Überraschungserfolg?
Na, ich kann gerne diese Over-Underline-Geschichte, so die Beispiele neben den Kings. Hast du aus der Saison eigentlich kein anderes Team, das in diese Riege reinfällt, das dann in irgendeiner Form wieder krass abgebaut hat danach? Also die Thunder waren das krasseste Overperformance-Team in dem Jahr mit einer Over-Underline von 23,5 und dann aber bei 40 Siegen rausgekommen. Über die Thunder möchte ich gleich auf jeden Fall noch sprechen, weil die sind ein sehr, sehr interessanter Case. Dann haben wir die Pacers, über die wir auch gleich eventuell noch reden können. Dann eben die Kings und die Jazz, die 23,5 hätten gewinnen sollen laut Erwartungen und aber 37 gewonnen haben. Andere Case, so die Jazz waren ein Tanking-Team, die dann plötzlich doch irgendwie nochmal besser waren. Hat sich nicht großartig was geändert an der Richtung der Franchise. Und dann haben wir die Knicks mit 38,5, die dann 47 Spiele gewonnen haben und die dann über die nächsten beiden Jahre mehr oder weniger all-in gegangen sind. Und Stand jetzt steht das Urteil noch aus, ob sich das gelohnt hat oder nicht. Aber aktuell Stand 26.01.2025 können wir zumindest festhalten, die Knicks sind auf einem Weg, der von dem wir ausgehen, dass er eventuell vielleicht sogar mit Erfolg gekrönt sein könnte, gehören aber zumindest zu einem gewissen Kreis von Contendern, zu dem die Kings halt einfach nie gehört haben, auch in dieser überraschenden Saison, als sie Dritter im Westen geworden sind, nicht. Ansonsten aus der 23er Saison, wenn wir auf die Playoff-Runs gucken, finde ich, könnte man die Lakers erwähnen, was ich mir vorstellen könnte, das ist das halbe Team, was genau. Du gerade angesprochen hast.
Ja, ich finde den Ansatz von dir sehr interessant, weil ich habe das gar nicht so gemacht oder auf dem Schirm gehabt, das so zu machen. Ich bin halt wirklich eher auf die Playoffs gegangen, auf so Surprise-Playoff-Runs und wie Teams halt danach geactet haben. Und die Lakers waren für viele überraschend in den Western Conference Finals. Damals haben in Runde 1 gewonnen, deutlich gegen Memphis und in Runde 2 dann auch deutlich gegen die Golden State Warriors und haben dann in den Western Conference Finals super deutlich gegen den späteren Champion aus Denver verloren. Auch hier lassen sich dann erste Parallelen erkennen zwischen allen Teams, die ich hier aufgeschrieben habe. Und zwar haben die Lakers ein bisschen gesagt, ey, wir behalten unser Team so zusammen. Wir haben jetzt hier die Erwartung übertroffen mit einem Kader, der erst ein paar Monate lang so in dieser Form zusammen ist. Also wenn wir uns zurückgehen, die Lakers haben halt zur Trade Deadline 2023 Russ getradet und dafür Vanderbilt reingeholt und Beasley reingeholt und D'Lo reingeholt und daraufhin einen sehr guten Saisonendsport und sehr gute Playoffs gespielt. Und ich glaube, das Mindset war, ey, eine ganze Offseason mit Hachimura, mit D'Lo, mit Vanderbilt und all diesen Spielern, die dann Chemie entwickeln mit LeBron und Davis. Und dann können wir komplett angreifen. Wir haben Austin Reeves, der so ein kleines Breakout hatte in den Playoffs und der sich dann auch weiterentwickelt. Und dann haben wir vielleicht Breakout-Jahre von Reeves und von Hachimura. Dann sind wir ja auch immer nicht allzu schlecht im Draften. LeBron wird wieder komplett fit, der ja auch angeschlagen war in den 2023er Playoffs. Davis ist Davis und dann greifen wir jetzt komplett an. Das war das Mindset und das war auch das, was ich gesagt habe in der 2023er Offseason, die ich ja auch absolut nicht verurteilt habe auf Seiten der Lakers. Und wie sah die Realität dann aus letzte Saison? Sie sah so aus, ey, es war halt ein Surprise Run. So, wir haben die Erwartung übertroffen. Sie sind nicht so gut, wie man das vielleicht dachte in diesen Playoffs. Und Austin Reeves ist vielleicht doch nicht so ein Breakout Most Improved Spieler gewesen. Und Rui Hachimura ist halt vielleicht doch kein überdurchschnittlich guter Starter von einem guten Team oder sollte überhaupt Starter bei einem Championship-Level-Team sein. Und der Kader ist halt einfach nicht so gut, wie wir das vielleicht dachten bei einem Team, was halt in den Western Conference Finals war. Und normalerweise wäre dann der Prozess gewesen, okay, wir haben halt dann in der 2023er, 24er Saison halt die Realization bekommen, ey, wir sind nicht so gut. Und dann reagieren wir, so wie es die Kings gemacht haben, durch den DeRozan-Trade. Ob das halt nun am Ende sich lohnt oder nicht, ist mal dahingestellt. Aber was viele Teams, die ich hier stehen habe, eint, ist, dass sie dann nach dieser direkt folgenden negativen Experience halt reagieren. Und da sind halt die Lakers so ein Ausreißer, weil sie halt nicht reagiert haben. Sie haben zwar ihren Coach entlassen, aber sie haben nichts an diesem Kader verändert. Und das ist halt dann auch so ein bisschen problematisch und der Grund, warum sie halt in dieser Saison zwar von den Standings her ganz gut dastehen, aber ganz klar auch ihr Net-Rating overperformen und ganz klar mehr Siege holen, als sie es eigentlich sollten. Und deswegen, der 2023er Lakers-Run war dann halt so ein bisschen nach dem Motto, ey, mit LeBron und Davis, da ist doch irgendwie was drin. Die sind doch ein gutes Team. Und dann hat sie herausgestellt, sie sind es halt nicht. Und es lag halt auch einfach daran, dass die Grizzlies noch nicht so weit waren und dass die Warriors auch einfach nicht mehr wirklich gut waren damals. Und gegen Denver hat man dann relativ klar die Grenzen aufgezeigt bekommen. Und ebenso wie Sacramento, die in den Playoffs in Runde 1 gestellt sind, hätten halt auch die Lakers vielleicht sagen sollen, ey, warum haben wir denn gegen Denver verloren? Was waren denn die Probleme? Lass uns doch vielleicht aufbauen auf diesem Erfolg, aber trotzdem aus den Problemen lernen, warum es dann am Ende nicht ganz gereicht hat. Und das ist halt was, was viele der Teams halt dann nicht gemacht haben in den letzten Jahren. Die haben einen Surprise Run gehabt und haben einfach komplett ignoriert, warum sie denn ultimativ am Ende trotzdem irgendwann gescheitert sind. Und die Lakers passen da auch ziemlich gut rein. Und das gilt dann auch für die Teams, die ich hier für 2022 stehen habe. Aber du hast ja jetzt noch ein paar andere Kandidaten gehabt aus der 2023er Saison.
Nee, das nicht. Also das einzige Team, was ich mir jetzt wirklich hier aufgeschrieben hatte, in dieser Hinsicht waren die Lakers. Und für mich dann, wie gesagt, die drei Kategorien, die ich gesagt hatte, in die ich finde, man diese Teams einordnen kann, gehören die Lakers in die eben diese eine, wie auch die Kings 2023. So Füße stillgehalten, weil Conference Finals Run. Und rückblickend muss man dann sagen, ja, hätte man vielleicht doch nicht ganz die Füße stillhalten sollen. Hätte man vielleicht sich nicht blenden lassen dürfen von diesem Run und hätte man das ein oder andere unternehmen sollen.
Um das vielleicht noch kurz abzuschließen, man muss den Lakers insofern Credit geben, dass sie Gabe Vincent reingeholt haben. Das muss man hier vielleicht erwähnen, weil es war nicht abzusehen, dass Gabe Vincent das ganze Jahr über verletzt fehlt. So, wenn Miami Gabe Vincent bekommen hätte, der Gabe Vincent aus dem 2023er Miami Playoff Run, generell Miami, ich habe die jetzt hier nirgendwo eingeschrieben bei einem speziellen Jahr, sondern eigentlich passt Miami von komplett 2020 bis heute rein. Also wir werden auf jeden Fall auch noch über Miami reden, aber da ist mir eigentlich relativ egal, an welcher Stelle wir das machen. Wir können das auch gerne am Ende machen, aber wir müssen auf jeden Fall über Miami reden. Um zurückzukommen zu Gabe Vincent, wenn der so gespielt hätte für die Lakers und überhaupt gespielt hätte, wie er das für Miami getan hat, dann wären die Lakers sehr wahrscheinlich auch besser gewesen letztes Jahr. Aber das ändert nichts an der Tatsache, dass man mehr oder weniger die Füße stillgehalten hat in der Offseason und das jetzt im Nachhinein nicht der richtige Move war. Wollen wir dann zur 2022er Saison kommen?
Ja, gerne. Aber ganz kurz dazu noch absolut. Genau, deswegen werde ich auch wahrscheinlich im Laufe der Folge immer wieder das Wort Hindsight-Bias benutzen. Wie bei den Kings auch, die Sascha Vesenkov-Geschichte. Wenn das funktioniert und du hast da einen richtig geilen Stretch-Vierer, den mit der Mid-Level reingeholt, der sich in der NBA durchsetzen kann, dann reden wir halt über ganz andere Dinge. Wenn Chris Duarte einigermaßen funktioniert hätte, bei den Lakers genauso. Rückblickend muss man wahrscheinlich schon sagen, ja, sie hätten mehr machen sollen. Aber hätte Gabe Vincent so funktioniert, wie man sich das ja damals auch hat erwarten können, dann ist das wahrscheinlich eine andere Geschichte, über die wir hier reden. Aber ja, lass uns gerne in die 22er-Saison ganz kurz noch ein Gedanke, weil das ist ein Team aus einem Jahr, das jetzt eben nicht in den 20ern ist, aber es ist mir sofort eingefallen bei dieser Geschichte, Füße stillhalten, obwohl man die Füße nicht hätte stillhalten sollen, die Blazers. 2018, 2019 in dieser
genau
Range.
Genau, die habe ich auch hier noch stehen als
okay,
dieses kleine Team,
klar,
was jetzt nicht in den 2020er war, aber worüber wir auf jeden Fall noch reden müssen.
Ja, das ist das Paradebeispiel für, wir hätten die Füße nicht stillhalten sollen. Man hätte den Damian Lillard, CJ McCollum Backcourt viel, viel früher auseinanderbrechen müssen und hätte sich nicht blenden lassen dürfen von dem Conference Finals Run 2019. War das, ne?
18,
19, ja. Ja, hat sich jetzt hier richtig angefühlt, die an der Stelle zu erwähnen.
Auf jeden Fall. Und auch da wieder, die Erkenntnis hätte sein müssen, ey, warum haben wir 4-0 auf die Fresse bekommen gegen Golden State und nicht, Alter, wir waren eines von vier Teams, die noch dabei waren. Wir sind ziemlich gut, machen wir einfach genau das weiter, was wir machen. Klar, du kannst sagen, ey, es waren noch vier Teams dabei und die Blazers waren eins. Oder du sagst, du brauchst 16 Siege, um Meister zu werden. Die Blazers haben 8 geholt. Das ist beides wahr, aber das sind zwei vollkommen unterschiedliche Aussagen, die eigentlich so weit voneinander weg sind. Weil wenn du sagst, ey, da noch 4 Teams dabei, dann könntest du halt wirklich denken, die waren in Schlagdistanz. Und dann hörst du, ey, die haben 8 von 16 Siegen nur geholt. So, die Cavaliers hatten damals bei ihrem 2016er Titel so ein Puzzle. Da haben dann die 15 Spieler und der Head Coach nach jedem Playoff-Win ein Puzzleteil reingemacht, was am Ende den Pokal ergeben hat. Hätten die Blazers das auch gemacht, dann wäre dieser Pokal halt halb fertig gepuzzelt gewesen. Nur um mal das zu visualisieren, wie weit dieses Team weg war, um Meister zu werden. Und so haben sie sich halt danach nicht verhalten. Und Ähnliches lässt sich über die 2022er Dallas Mavericks sagen.
Ganz kurz noch, Lakers 23, apropos Pokal. Sie sind ja In-Season-Tournament-Champ geworden. Also alles richtig gemacht. Leg los, 22er Mavericks.
Genau, die Dallas Mavericks, wir erinnern uns zurück, standen in den Western Conference Finals und haben da immerhin im Vergleich zu den Blazers 3 Jahre eher einen Sieg geholt. Es war ebenfalls gegen die Golden State Warriors. Ich bin damals auch nach Dallas geflogen, in der Hoffnung, neben dem 3. und 4. Spiel auch ein 6. zu sehen. Aus dieser Hoffnung wurde allerdings nichts, weil die Serie in 5 Spielen geendet hat. Und ich saß dann in Dallas rum und hab dann halt kein Basketball mehr geguckt an meinem letzten Abend dort. Die Mavericks waren überraschend in den Western Conference Finals. Sie haben in Runde 1 nicht überraschend Utah geschlagen. Das konnte man so vorhersehen. Sie haben allerdings dann in Runde 2 schon überraschend die Phoenix Suns geschlagen. Das ist dieses legendäre 7. Spiel gewesen, wo man die Suns aber mal sowas von vermöbelt hat. Vielleicht die Suns, auch ein Team, worüber wir gleich noch reden. Ich habe sie hier auf jeden Fall mitstehen für 2021. Jedenfalls ist Dallas so ein bisschen aus der 2022er Saison raus mit der Erkenntnis, ey, wir waren in den Conference Finals, Luca ist dieser Typ und wir halten diesen Kader mal so zusammen und dann wird das schon. Man hat in der Offseason Jalen Brunson ziehen lassen, was zur damaligen Zeit noch nicht ganz so hohe Wellen geschlagen hat, wie es das vielleicht hätte tun sollen und jetzt im Nachhinein auch getan hat. Man hat Sterling Brown gehen lassen, Trey Burke. Boban Marjanovic ist nach Houston getradet worden. Das waren jetzt nicht so die super, super wichtigen Spieler. Man hat Christian Wood reingeholt als kleinere Verstärkung. Man hat JaVale McGee reingeholt, Jaden Hardy und den ein oder anderen weiteren Spieler. Aber im Großen und Ganzen hat man die Füße stillgehalten. Und das war wieder wahrscheinlich nicht die Erkenntnis, mit der man rausgehen hätte sollen aus den Western Conference Finals, in denen man keine Chance hatte. Man hatte keine Chance gegen die Golden State Warriors, die ja jetzt auch kein Überteam waren in dieser 2022er Saison, die ja auch so ein bisschen ein Surprise-Team waren. Auf jeden Fall habe ich sie hier neben den Mavs auch stehen für jenes Jahr. Und die Erkenntnis war halt nicht, ey, wir sind gut. Wir haben mit Luka einen Spieler, der beste Spieler eines Championship-Teams sein kann. Wie bauen wir jetzt das bestmögliche Team um ihn herum? Sondern die Erkenntnis war, ey, wir haben Luka. Wir waren in den Conference Finals. Wir waren nicht so weit weg. Und wir machen mal so ein bisschen so weiter. Und wozu hat's geführt? Es hat dazu geführt, dass man dann in der Saison danach halt average nur war. Man war halt einfach nicht unbedingt gut in der 2022er, 23er Saison, hat dann für Kyrie Irving getradet, hat dann die Playoffs verpasst und dann im Sommer halt, im Sommer 2023 dann halt irgendwo versucht aufzurüsten. Aber die Mavericks passen hier halt auch wieder mit rein in dieses Schema. Erwartung übertroffen, Füße stillgehalten, dann nicht den Erfolg gehabt, den man sich erhofft hat, nicht so gut gewesen, wie man gedacht hat, dass man es ist. Und dann machst du halt den Move, der vielleicht wirklich dazu führt, dass du am Ende besser bist. Und das war in dem Fall der Kyrie Irving Move, die 2023er Offseason und jetzt dann die 2024er Offseason, die richtig, richtig gut war, nachdem man dann jetzt in den NBA Finals war. Aber wenn ich jetzt auf die Luka-Ära in Dallas gucke, dann ist immer nach den Überraschungserfolgen und nachdem man die Erwartungen übertroffen hat, was nicht so Gutes passiert und wenn halt der Misserfolg da war und man eher so ein bisschen enttäuscht ist, dann hat man halt was Gutes gemacht. Würdest du da zustimmen?
Ja, da würde ich auf jeden Fall zustimmen. Also die Mavs, hast du jetzt alles sehr schön dargelegt, sind auch ein gutes Beispiel für die Playoff-Run-Geschichte. Ich habe mir auch hier in der Saison, bei der 21er, 22er Saison, wie gesagt, die Over-Underlines angeschaut und da waren die 4 Teams, die am meisten overperformed haben. Zum einen die Raptors, die 48 Siege geholt haben, die man aber wahrscheinlich so ein bisschen ausklammern konnte, weil da schon spürbar war zu dem Zeitpunkt, dass es in eine rebuildige Richtung gehen würde. Auch wenn damals dann Siakam und OG noch da waren und Van Vliet noch da waren, die ja dann alle erst in den Folgejahren irgendwie gegangen wurden oder gegangen sind. Aber da hatte man jetzt nie so großes Gefühl, wow, die Raptors, die überschätzen sich maßlos und machen da jetzt irgendwelche Moves. Oder andere Seite, ja, die Raptors, die müssen jetzt mal was machen. Die sind so nah, so kurz davor, Contender zu werden. Die Grizzlies sind ein ganz, ganz besonderer Fall, weil sie in der Saison so einen kleinen Breakout hatten. 41,5 Over-Underline, dann 56 Siege geholt. Und dann eigentlich, und ich glaube, da waren wir damals auch schon auf einer Wellenlänge, da hat es absolut Sinn gemacht, die Füße stillzuhalten. Würde ich auch rückblickend noch behaupten, weil du so einen jungen Kern hattest und so eine junge und gute Basis und sich dieser junge Kern, bestehend aus Ja Morant, Jaren Jackson und Desmond Bane, ja auch entsprechend entwickelt hat noch in den letzten Jahren und die Grizzlies, siehe da, jetzt dann wieder in diesen Sphären sind, in die sie dann hätten kommen wollen. Aber da kam dann die ganze Ja Morant Off-Court-Geschichte, da kam eine absolute Seuchensaison dazwischen letztes Jahr. Also die Grizzlies sind ein ganz, ganz komischer Fall.
Dazwischen, also zwischen der Saison, über die wir jetzt reden, sorry, wenn ich ins Wort gefallen bin, und der Saison, die du ja dann angesprochen hast, die Seuchensaison, war ja eine Saison, in der man Zweiter war im Westen. Ja. Und dann halt in Runde 1 gescheitert ist. Also klar, die Grizzlies haben jetzt keinen Fehler gemacht, die Füße stillzuhalten, sondern sie haben halt wirklich diesen jungen Kern gehabt und haben gesagt, okay, wir bauen das organisch auf. Mhm. Aber realistisch betrachtet waren sie in der zweiten Runde, haben tollen Basketball gespielt, haben dann natürlich in der Regular Season daraufhin auch wieder tollen Basketball gespielt, waren Zweiter, wie gesagt, im Westen. Aber wenn wir nur auf die Resultate schauen, wie die Saison geendet hat, haben auch sie einen Schritt zurück gemacht. Sie haben in Runde 1 gegen die Lakers verloren und diese Niederlage gegen die Lakers, die ja, wie wir gerade eben auch schon analysiert haben, ja auch kein besonders gutes Team waren und selber ja einen Surprise-Run hingelegt haben, die Niederlage war deutlich. Also das war keine ausgeglichene Serie, die die Grizzlies auch hätten gewinnen können. Es war eine 6-Spiele-Serie, aber eine deutlichere 6-Spiele-Serie, als es vielleicht andere 6-Spiele-Serien gibt. Also ich, aus meiner Lakers-Fan-Perspektive, habe mir zu keinem Zeitpunkt Sorgen gemacht, dass die Grizzlies diese Serie gewinnen können, weil die Lakers deutlich besser waren als dieses Memphis-Team. So, dann hast du natürlich diese Seuchensaison und jetzt bist du gut wieder, spielen in der vorigen Saison, aber wenn wir ehrlich sind, wir beide würden jetzt auch nicht unbedingt sagen, dass die Grizzlies ein Top-2-Team im Westen unbedingt sind. Also würdest du sagen, dass die Grizzlies gute Chancen haben, dieses Jahr den Westen zu gewinnen? Ich würde sagen, nein. Ich glaube, OKC ist besser, ich glaube, ein fittes Dallas-Team ist besser. Ich glaube nicht, dass man unbedingt besser ist als Houston und ich weiß nicht, ob man Denver in einer Playoff-Serie schlägt. Und dahingehend betrachtest, wenn du dir die 2022er Grizzlies anguckst, die in der zweiten Runde waren und sagst, okay, wir spulen jetzt mal 3 Jahre vor auf 2025 und ihr seid immer noch kein Top-Favorit in der Western Conference, dann gibt es sicherlich Memphis-Fans, die sagen würden, da waren wir bisschen optimistischer. Das haben wir uns ein bisschen anders erhofft. Also ich glaube schon, dass die Hoffnung von einigen Memphis-Fans im Frühjahr 2022 war, dass man im Frühjahr 2025 halt eines der besten Teams der NBA ist. Mhm. Und das sind sie zwar irgendwo von der Bilanz her, aber wenn wir über Contender reden, sind sie nicht in meinem Top 5 Contender-Kreis auf die gesamte NBA bezogen. Deswegen, die letzten 3 Jahre für Memphis waren jetzt nicht schlecht, waren jetzt keine Katastrophen, man hat jetzt keine Fehler gemacht in dem Sinne, aber es ist jetzt auch nicht das Best-Case-Szenario gewesen und deswegen, ich habe sie jetzt hier auch nicht mit drinstehen gehabt, aber vielleicht hätte es einen anderen Weg gegeben, wo man nicht die Füße stillgehalten hätte, wo man halt was macht und dann halt besser gewesen wäre und die Lakers halt geschlagen hätte im Jahr danach. Weißt du, was ich meine?
Ja, ja, vielleicht. Vielleicht. Aber wie gesagt, da muss ich auch rückblickend sagen, das nehme ich Ihnen überhaupt nicht übel. Du hast absolut recht.
Überhaupt nicht. Überhaupt
in den Jahren dazwischen, man hat es hier und da versucht, mit dem Marcus Smart Move zum Beispiel, der ganz klar in eine Win-Now-Richtung ging. Man hat halt einfach nicht kommen sehen, dass Ja Morant phasenweise ein Vollidiot ist. Man hat diese absurde Seuchensaison letztes Jahr nicht kommen sehen. Aber klar, rückblickend gibt es sicherlich Grizzlies-Fans, die mit einer gewissen Enttäuschung drauf blicken oder sich dran zurückerinnern. Ja, damals waren wir noch jung und so viel Potenzial. Und jetzt sind wir immer noch einigermaßen jung und haben immer noch einigermaßen Potenzial. Aber irgendwie hat es nicht ganz so funktioniert, wie wir uns das ausgemalt hatten. Anderes Team, und das war das größte, wenn mich meine Mathematik jetzt nicht betrügt. Interessanter Case, die Cavs übrigens hatten in der Saison ein 26,5er Prediction Win Total. Und sind bei 44 Siegen gelandet und haben dort in dieser Saison so ein bisschen die Basis gelegt für das, was dann kam und jetzt dann kulminiert ist in einem fantastischen Jahr. Also die Cavs sind, glaube ich, ein cooles Beispiel dafür. Zuerst Füße stillgehalten und dann aber zum richtigen Zeitpunkt doch den großen Move gegangen mit Donovan Mitchell. Aber auch da muss man sagen, so richtig geklickt hat es ja dann auch jetzt erst.
Ja.
Und die Phoenix Suns, du hast gerade schon angerissen, dass du gerne über Phoenix sprechen möchtest. Die hatten die besondere Situation, dass sie sowohl ein Jahr zuvor, 2020-21, Over Underline 38,5, da hatten sie schon eine ziemlich überraschende Overperformance hingelegt mit 51 Siegen. Davor erinnern wir uns ja an diesen Mini-Bubble-Run mit diesem 8:0 in der Bubble, der dann doch nicht ganz gereicht hat für das Erreichen der Playoffs dann damals in der Bubble in Orlando. Da hat man sich Chris Paul reingeholt und dann ist das Ganze eben auf den Weg gekommen. Und dann 2022 der noch größere Sprung, 51,5 Siege hat man ihnen zugetraut, also quasi erneut die Bilanz vom Vorjahr. Und sie haben aber 64 Siege geholt und sind ja dann aber sehr enttäuschend gecrashed und the rest is history. Und jetzt stehen wir plötzlich da mit einer Kevin Durant, Devin Booker, Bradley Beal in Anführungszeichen Big Three und reden drüber, wie sie sich eventuell Jimmy Butler reinholen und irgendwie auch da nicht so ganz das, was man sich wahrscheinlich ausgemalt hatte mit diesen Phoenix Teams, die 2021 in den Finals waren und 2022 dann das beste Team im Westen waren in der Regular Season.
Ja, dann lass uns doch jetzt über die Suns reden.
Gerne.
Und dann aber zurückspringen nochmal zu den Golden State Warriors, die ja ein ganz besonderer Fall sind. Das einzige Team, was ich hier stehen habe, wo der Surprise Run eine Meisterschaft war.
Mhm.
Außer man nimmt vielleicht noch die 2021er Bucks mit rein, was wir auch gerne noch machen können. Ja, lass uns, ich schreibe es mir mal ganz schnell aus, mir spontan noch eingefallen, lass uns ganz kurz dann noch über die 2021er Bucks reden. Aber vielleicht erstmal zu den 2021er Suns, die in den NBA Finals waren. Das waren auch zwar Finals, die Bucks in 6 gewonnen haben, aber das hätte auch durchaus anders ausgehen können, wenn ich mich recht zurückerinnere. Dann haben die Phoenix Suns 2:0 geführt in dieser Finalserie und hätten also gut und gerne auch Meister werden können. Wenn wir uns zurückerinnern, in Runde 1 hat man die Los Angeles Lakers geschlagen. Das sage ich komplett ohne Lakers-Fanbrille. Aber dass die Suns hier weitergekommen sind, lag daran, dass Anthony Davis sich verletzt hat. Die Lakers waren mit 2:1 vorne. Sie haben zweistellig geführt in Spiel 3. Sie haben die Suns geknackt gehabt und waren auf dem Weg, diese Serie zu gewinnen. Anthony Davis verletzt sich. Jenes vierte Spiel geht an Phoenix, genauso wie das fünfte und das sechste Spiel dann. Im sechsten hat es Anthony Davis dann noch probiert und hat für 2 Minuten gespielt und dann ging es halt nicht mehr weiter. Realistisch betrachtet, wenn sich Davis nicht verletzt hätte, wären die Suns in Runde 1 ausgeschieden. So ging es für sie dann weiter. Runde 2 haben sie Denver geschlagen, wo Jokic keine Hilfe hatte. Und in den Conference Finals hat man dann die Los Angeles Clippers geschlagen, um dann in die NBA Finals einzuziehen. Niemand hat vor der Saison damit gerechnet, dass die Suns in den NBA Finals landen. Und selbst als die Playoffs angefangen haben, hat eigentlich niemand damit gerechnet, dass man in die Finals einzieht. So, die Erkenntnis, die Suns dann mitgenommen haben aus dieser Saison, war Füße stillhalten. Wir haben einen jungen Kern. Das waren DeAndre Aytons erste Playoffs. Das waren Devin Bookers und Mikal Bridges und von allen Spielern bis auf Chris Paul die ersten Playoffs mehr oder weniger. Das ist erst der Anfang. Wir sind gut genug. Was man eventuell draus hätte mitnehmen sollen, ist, wir sind nicht so gut, wie wir dachten. Wir haben 4 Spiele hintereinander in den Finals verloren gegen ein besseres Bucks-Team. Wir haben Schwächen in diesem Kader. Wir hätten die erste Runde womöglich auch nicht überstanden, wenn die Lakers bei 100% gewesen wären. Wir freuen uns sehr über die Saison, aber wir wissen auch, dass wir 3-4 Schwächen haben und wir versuchen, diese Schwächen in der Offseason halt auszumerzen und dann halt wirklich den nächsten Schritt zu machen. Und das ist nicht die Erkenntnis gewesen, mit der man rausgegangen ist. Man hat die Füße stillgehalten und hat dann natürlich eine gute Regular Season gespielt und war Erster im Westen, aber hat die Quittung in den nächsten Playoffs bekommen, wo dann relativ offensichtlich zu erkennen war, man ist halt einfach nicht so gut. Da hat man dann nämlich wieder gegen ein richtig starkes Team gespielt in Dallas, die in Anführungszeichen nicht stark waren, die ja dann auch relativ bald dann in der Runde danach ihre Grenzen auch haben aufgezeigt bekommen. Aber man hat gegen ein Team gespielt mit einem übermenschlichen Spieler, in Luka Doncic, und hat halt da dann verloren und hat, ja, wie gesagt, die Quittung bekommen und die knallharte Erkenntnis, die ja andere Teams, über die wir bisher geredet haben, auch schon bekommen haben im Jahr danach. Das war letztes Jahr einfach besser und lief glücklicher, als es vielleicht hätte laufen sollen. Und klar kann man jetzt auch sagen, ey, die Suns hatten Pech in den, also gut, das kann man ja eh mal jetzt an der Stelle auch mal sagen. Wir reden jetzt bei vielen Teams gerade darüber, dass sie in der einen Saison die Erwartung übertreffen und dann in der zweiten Saison halt so spielen, wie sie halt eigentlich sind, und zwar nicht ganz so gut. Man kann das natürlich auch umdrehen. Man kann auch sagen, dass sie in der Saison, wo sie den Surprise Run hinlegen, halt so spielen, wie sie es eigentlich können. Und im Jahr darauf haben sie halt aus irgendeinem Grund Pech. Das würde ich jetzt bei den bisherigen Teams, worüber wir geredet haben, bei keinem dieser Teams sagen. Aber es ist ein durchaus valider Gedankengang. Also es muss jetzt nicht zwangsweise immer so sein, dass der Surprise Run der Ausreißer nach oben ist. Und die nicht so gute Saison ist dann die Realität. Sondern es kann halt auch der Surprise Run die Realität sein. Und die Saison, wo es dann nicht gut lief, ist dann halt der Ausreißer nach unten. Ich würde allerdings nicht sagen, dass das bei einem dieser bisher von uns besprochenen Teams, seien es die Kings, die Lakers, die Mavs und jetzt die Phoenix Suns, dass das auf diese Teams zutrifft. Ich glaube, dass die Realität dieses Suns-Teams war, dass man ein Zweitrundenteam ist und halt irgendwann auf einen Gegner trifft, der halt besser ist. Und so kam es dann in den 2022er Playoffs für die Suns, die dann halt die Quittung bekommen haben, die Erkenntnis, ey, wir sind nicht so gut, was machen wir jetzt? Und was sie halt draus gemacht haben, ist der Kevin Durant Trade. Da ist dann jetzt halt die Frage, war das so ein geiler Move damals? Ich glaube, die Erkenntnis in Phoenix, dass man mit diesem Kader nicht Meister wird vor dem KD-Trade, dass man zu dieser Erkenntnis gekommen ist, ist gut. Was man allerdings draus gemacht hat, ist halt nicht optimal. Also sowohl der KD-Trade in meinen Augen im Nachhinein, also nicht optimal gewesen und erst recht, dass man halt danach für Bradley Beal getradet hat, das ist dann halt eine Katastrophe. Also, dass die Suns die Erkenntnis gewonnen haben, wir müssen was machen, ist gut. Die Erkenntnis, die man dann hatte, was man daraus gemacht hat, welche Moves man gemacht hat, die liefen dann halt eher nicht so gut. Aber auch deswegen passen, glaube ich, die Suns hier wieder sehr gut rein in dieses Thema der heutigen Folge, weil sie das so ein bisschen gleicht mit vielen der anderen Teams.
Ich tue mich bis heute schwer, die Suns allzu sehr zu kritisieren, sowohl für den KD-Trade als auch tatsächlich für den Beal-Trade. Ich erinnere mich, dass ich bei dem Beal-Trade gar nicht so kritisch war, weil sie halt einfach im Prinzip in diesem
Deal gar nichts abgegeben haben. Ich war super kritisch fürs Protokoll.
Was warst du?
Dass ich auch von mir gerade galt, dass ich mich erinnere. Ja. Nicht, dass ich auch dem nicht so kritisch, also ich war super kritisch dem gegenüber.
Und vor allem der KD-Trade, ich glaube, auch im Nachhinein, ich glaube, das machst du. Klar, das war Matt Ishbia, der dann gerade reinkam als neuer Owner und vielleicht ein bisschen zu sehr die Hand über dem roten Knopf hatte und vielleicht dann zu viel abgegeben hat oder mehr, als man vielleicht mit hartem Verhandeln unbedingt hätte abgeben müssen, weil das so eine Kurzschlussreaktion war. Aber ich glaube, du machst den KD-Trade.
Kein Fehler, ja. Sie dachten halt, sie traden für einen Top-5-Spieler.
Ja.
Und den haben sie halt nie bekommen. Das ist halt das Problem.
Ja.
Und dann ist halt die Frage, wie vorhersehbar war das, dass sie halt keinen Top-5-Spieler kriegen? Und da kann man halt eine unterschiedliche Meinung zu haben.
Und was man bei den Suns sagen muss, und ich habe gleich jetzt noch, wenn wir in die 2021er-Saison zurückgehen, du und ihr werdet sicherlich wissen, von welchem Team ich spreche, worüber ich gleich noch reden möchte. Dieses Team, also meine Hawks, nach dem überraschenden Run in die 2021er Eastern Conference Finals, die sind für mich das Paradebeispiel und eine sehr klare Parallele zu den Kings. Bei den Suns, finde ich, kannst du wenigstens noch sagen, klar, es gab Macken und es gab Schwachstellen, aber wir hatten ein Finals-Team, wir hatten dann ein 64-Siege-Team und dann, ey, wir sind so nah dran, wir müssen da jetzt irgendwie versuchen, noch über die Ziellinie zu kommen. Und dann hat es halt nicht funktioniert so. Aber diese Herangehensweise bei einem Team, das ja wirklich erwiesenermaßen sehr nah dran war, auch wenn man sagen kann, okay, in diesem Finals-Jahr hätten sie die Lakers wahrscheinlich nicht geschlagen, wenn AD sich nicht verletzt hätte. Trotzdem, du warst in den Finals und du warst danach ein überragendes Regular-Season-Team. Ich kann ihnen auch rückblickend nicht wirklich vorwerfen, dass sie diesen großen Splash versucht haben hinzukriegen. Auf der anderen Seite hast du Teams wie die Kings oder wie die Hawks damals, zu denen wir dann gleich noch kommen können, die einfach, wenn man mal ganz ehrlich ist mit sich und sich kritisch in den Spiegel geguckt hätten, die halt einfach mittelmäßige Teams waren und die dann plötzlich einen Ausreißer hatten und danach, siehe da, waren sie wieder mittelmäßige Teams.
Ja.
Aber du hattest gerade, ich hab's jetzt nicht mehr im Kopf, du hattest gerade noch ein Team von, du wolltest nochmal vorspringen in 2023.
Ins 2022er, ja. Okay. Also wir sind jetzt durch die Suns, die ja ihren Surprise Run in 2021 hatten, springen wir zurück zu den Golden State Warriors, die insofern ein sehr besonderes Beispiel sind, weil sie halt Meister wurden. Dieser Surprise Run war eine Meisterschaft, wo dann natürlich die Herangehensweise eine ganz andere ist. Man kann den Warriors nicht so wirklich einen Strick draus drehen, dass sie nach diesem Titelgewinn nicht gesagt haben, okay gut, wir müssen jetzt hier an diesem Kader irgendwas verändern. Also bei allen anderen Teams hätte nach dieser Saison die Erkenntnis, wie gesagt, sein müssen, wir müssen auf jeden Fall irgendwas machen. So schön der Erfolg ist, wir müssen was machen. Und das ist in meinen Augen auch bei den Suns so. Die Suns hätten nicht warten sollen mit diesem KD-Move, sondern sie hätten gleich im Sommer 2021 sagen müssen, okay, gut, jetzt, wie packen wir das so? Weil der KD-Move ist ja basically 1,5 Jahre später erst gewesen nach diesem Finals Run. Und mir geht es vor allem darum, dass ich diese Zwischenzeit halt als problematisch ansehe. Dass die Warriors jetzt nicht gesagt haben, ey, wir müssen jetzt hier die Schwachstellen dieses Kaders ausmerzen, der gerade Meister geworden ist, das kann man ihnen jetzt nicht vorwerfen. Im Nachhinein ist es allerdings schon so, dass die Warriors überraschend Meister geworden sind. Dahingehend, dass vor der Saison die wenigsten getippt hätten, dass sie Meister werden. Ich glaube, viele haben auf die Bucks gesetzt oder auf die Suns oder auf wen auch immer. Ich glaube, dass die Warriors schon irgendwo überraschend Meister wurden. Es war jetzt nicht so, dass sie nur Meister wurden, weil es an anderen Stellen irgendwelche Verletzungen gab. Also es gibt jetzt keine Serie, die man nur gewonnen hat, weil von dem anderen Team der beste Spieler gefehlt hat. Man war das beste Team der NBA in dieser Saison. Aber dass man halt danach auch wieder so ein bisschen die Füße stillgehalten hat und gesagt hat, ey, wir sind Meister, wir sind das beste Team, wir lassen das mal so laufen, hat, glaube ich, dazu geführt, dass man jetzt in der Situation ist, in der man sich befindet. Ich glaube, wenn die Warriors 2022 schon gesagt hätten, okay, dieser Two-Timeline-Shit klappt nur so semi-optimal und wir overraten jetzt mal nicht unsere jungen Spieler so sehr, dann gäbe es ein Szenario, in dem man nicht im Jahr darauf in der zweiten Runde deutlich halt ausscheidet. Also wir kritisieren ja nicht die Warriors, sie sind Meister geworden. So dieser Meistertitel, der rechtfertigt alles. So die LeBron-Ära in L.A. ein Erfolg ist durch diesen einen Titel halt safe. Alles, was danach passiert, ist nicht irrelevant, aber es ist nicht mehr so super wichtig, weil sie haben diesen Titel gewonnen. Und die Warriors haben diesen Titel auch gewonnen. Aber sind halt, glaube ich, so leicht geblendet gewesen von der Qualität ihres eigenen Teams nach diesem Titelgewinn. Und das hat dazu geführt, dass man diesen Kader zusammengehalten hat und dass man dann ein Jahr später die Quittung bekommen hat, bisschen wieder auf den Boden der Tatsachen geholt wurde und gegen den Lakers-Team relativ deutlich verloren hat, was ja auch massive Schwächen hatten. Also wenn wir uns überlegen, wie weit die Warriors weg waren, um erneut Meister zu werden, ein Kalenderjahr später, sie haben deutlich verloren gegen ein Team, was danach komplett auf die Fresse bekommen hat vom Meister. Die Warriors waren super weit weg, Meister zu werden in 2023. Und das hätte man, glaube ich, verhindern können, wenn man nach dem Titelgewinn schon ein paar Moves gemacht hätte, um sich dann wirklich in die optimale Situation zu bringen, um dann in 2023 und 2024 anzugreifen. Und jetzt haben wir ja schon 2025 und das ist ein Scherbenhaufen, was kein großes Problem ist, weil man ist Meister geworden vor 3 Jahren. So, das ist die Hälfte aller Teams in der NBA, die haben noch nicht mal einen Titel gewonnen in ihrer kompletten Franchise-Geschichte. So, dieser Titel macht das alles auch okay. Aber worauf ich hinaus möchte, ich weiß, ich wiederhole mich jetzt schon zum 10. Mal, aber auch hier, glaube ich, irgendwo ein Surprise-Championship-Run in dem Fall, der dazu geführt hat, dass sich ein Team falsch eingeschätzt hat und ein Jahr später die Quittung dafür bekommen hat. Und dahingehend passt sie, glaube ich, da ganz gut auch rein heute, oder?
Ja, ich glaube auch. Man hat sich einfach zu schnell, und das war ja sogar vor dem Championship-Run schon so, man hat sich komplett in dieses ganze Two-Timelines-Ding verrannt.
Ja.
Wo ich mich erinnere, dass wir auch damals schon kritisch waren. Also klar, der Titel war dann überraschend und war überragend und war natürlich eine wundervolle Geschichte, auch mit den Hintergründen, dass Klay Thompson von der Verletzung zurückkam und Steph im höheren Alter und die drei mit Draymond zusammen nochmal dieses tolle Trio gebildet hatten. Aber man hat sich zum einen blenden lassen von dem, was die jungen Spieler, allen voran Jordan Poole, da schon beitragen konnten. Und das war ja wirklich aller Ehren wert. Mhm. Und ich glaube, man hat sich dann zu sehr bestätigt gefühlt in diesem Two-Timeline-Approach. Mhm. Also man hat gedacht, wir haben Kuminga, wir haben Moody, wir haben Poole. So, die Zukunft ist gesichert, mehr oder weniger. Aber wir sind mit diesem Kern halt trotzdem gut genug, um Meisterschaften mitzuspielen. Weil, hey, wir sind gerade Meister geworden. Da hätte man wahrscheinlich früher erkennen müssen. Vielleicht nicht unbedingt in der Saison direkt nach der Meisterschaft, aber wie du sagst, spätestens dann nach dieser 2023er Niederlage gegen die Lakers hätte man erkennen müssen, nee, das wird nichts mit den Two Timelines. So, Kuminga ist zu weit weg, Moody ist zu weit weg. Dann hatte man ja auch noch Podzimski sich reingeholt, bei dem man dann in eine ähnliche Falle getappt ist und das jetzt dieses Jahr wieder so ein bisschen zu bereuen scheint. Unsere 3. Wiggins ist auf gar keinen Fall mehr auf dem Level, das er hatte in seiner legendären All-Star-Starter-Saison.
Das war so nicht vorherzusehen.
Das stimmt, ja, das muss man sagen.
Aber dass jetzt von den jungen Spielern keiner mal ein All-Star wird, das war halt vorherzusehen.
Und auch, dass sogar ein Steph, aber vor allem ein Draymond und ein Klay, Auch dass Draymond Jordan Poole auf die Fresse haut, das war auch nicht vorherzusehen. Aber dass vor allem ein Klay und dass auch ein Draymond, dass die abbauen werden in den kommenden Jahren nach dieser Championship, das war abzusehen. Und da hätte man wahrscheinlich früher die Reißleine ziehen müssen und umbauen müssen, bevor man dann mehr oder weniger dazu gezwungen wurde, als Klay Thompson in der Free Agency dann das Weite gesucht hat, als man einen Wiggins versucht, wieder auf das Level zu bringen und Poole abgeben musste, nachdem die ganze Geschichte implodiert ist. Und jetzt steckt man halt im Niemandsland fest.
Ja, gut, dann haben wir 2,5 Teams in 2021. Über eins haben wir gerade schon geredet, die Suns. Über die Bucks will ich dann gleich noch reden als halbes Team. Und jetzt überlasse ich dir hier mal komplett das Feld und du darfst darüber reden, was die Hawks 2021 in den Playoffs gemacht haben und vor allem, was sie dann nicht gemacht haben und dann gemacht haben und dann wieder rückgängig gemacht haben und jetzt machen und wie das alles auch nicht so super optimal lief und wie man da vielleicht auch falsche Schlüsse aus einem Conference Finals Run gezogen hat.
Ja, let's go. Ich bin ready. Ich finde die Parallelen zu den Kings, auch wenn ich mir das Ganze jetzt hier nochmal im Nachhinein und rückblickend angeschaut habe, die Parallelen zu den Kings sind schon ziemlich krass. Also man hat diesen Surprise Run, gut, bei den Kings war es eine Surprise Regular Season und dann eine knappe Niederlage in der ersten Runde. Bei den Hawks war es ein bisschen andersrum, da war es nicht unbedingt eine Surprise Regular Season, aber dann halt ein überraschender Run in die Conference Finals 2021, als man zuerst die Knicks deutlich geschlagen hat in der ersten Runde, die Geburtsstunde von Trae Young als Bösewicht im Madison Square Garden. Man dann die Philadelphia 76ers geschlagen hat in 7 Spielen. Diese ganze Ben Simmons Fiasko-Geschichte. Und dass man dann ja auch gegen die Bucks zumindest kompetitiv war, 2 Spiele noch gewonnen hat, aber dann schon sehr deutlich, so ehrlich muss man sein, ausgeschieden ist. Und dann hat man sich gedacht, ebenso wie die Kings nach dieser 2023er Saison, ja, wir sind ein Conference Finals Team, man hat die Füße enorm stillgehalten. Also in dieser Offseason in der 2021er im Sommer in der Offseason ist fast gar nichts passiert in Atlanta. Und dann im nächsten Jahr hat man gemerkt, gut, dann war das wohl doch nicht ganz so, wie wir uns das vorgestellt hatten. Es ist kein wirklicher Schritt passiert in der Regular Season. Und dann hat man in der ersten Runde von Miami dermaßen auf die Fresse bekommen. Vor allem Trae Young wurde richtig vermöbelt. Und dann ist man offensichtlich ein Jahr zu spät, weil man hätte sich nicht blenden lassen dürfen von dem Conference Finals Run. Man ist ein Jahr zu spät auf den Trichter gekommen. Okay, dieses Team, dieser Kern, Trae Young als bester Spieler und alles dreht sich um ihn rum. Das reicht halt nicht für langfristigen Playoff-Success. Dann hat man sich überlegt, was machen wir? Und ist auf die Idee gekommen, DeJounte Murray sich reinzuholen, einen fragwürdigen Fit. Und da jetzt wieder die Parallele zu dem, was die Kings diesen Sommer gemacht haben mit DeMar DeRozan. Von Anfang an, ich erinnere mich, ich war sogar noch ziemlich optimistisch. Also ich war sogar noch einer der Freunde von diesem Trade. Aber man musste einfach ganz klar sagen, dass es eine sehr fragwürdige Geschichte war. Auch hier vielleicht ein bisschen Parallele zu den Warriors. Man hat ein Stückchen zu viel drauf gesetzt, dass DeAndre Hunter sich entsprechend entwickelt. Man hat vielleicht ein bisschen zu viel drauf gesetzt, dass Onyeka Okongwu rechtzeitig in diese Starting-Center-Rolle springen kann. Man hat wahrscheinlich zu lange an einem Cam Reddish festgehalten und all diese, also dann auch noch zu sehr überzeugt von den jungen Spielern. Ja, hat halt einfach nicht funktioniert. Und seit diesem Eastern Conference Run, die Hawks hatten in den nächsten 3 Jahren eine Bilanz von 120 zu 126, sind 9., 8. und 10. geworden in diesen Jahren und haben insgesamt 3 Playoff-Spiele gewonnen. Und das für ein Team, bei dem wir 2021 gesagt hatten, vor allem natürlich aus Fansicht, boah, junger Kern, junges Team, die haben den Osten aufgemischt und sind in die Conference Finals gekommen. Haben dann zu wenig gemacht wahrscheinlich, haben dann im nächsten Sommer zu viel gemacht und haben einen Panik-Trade gestartet und haben sich einen DeJounte Murray reingeholt, der eigentlich gar nicht so richtig reingepasst hat. Und mussten jetzt wiederum im letzten Sommer diese im Rückblick falsche Entscheidung wieder gut machen, haben DeJounte Murray wieder abgegeben und sind da jetzt mehr oder weniger in eine Goldmine reingestolpert mit Dyson Daniels, mit einer Breakout-Saison von DeAndre Hunter, mit einer Breakout-Saison von Jalen Johnson, mit einem Trae Young, der mit einem etwas anderen Ansatz mir persönlich sehr, sehr gut gefällt. Aber gut, die Hawks, was ich vorher gesagt habe bei den Kings, man war ein mittelmäßiges Team, man hatte dann plötzlich einen Ausreißer nach oben, hat sich dann zuerst eingeredet, dass man nah dran ist und dass man einfach weiter darauf aufbauen möchte, was man geschafft hat, was sich rückblickend als falsch erwiesen hat. Dann hat man sich eingeredet, ja, boah, wir waren doch vor 2 Jahren richtig nah dran. So, uns fehlt einfach nur dieses eine Puzzlestück noch, was sich rückblickend auch als falsch ausgewirkt hat. Und ich denke, bei den Kings kann man insofern schon mal sagen, auch der DeRozan-Move hat nicht das gebracht, was man wollte. Ich denke, das kann man nach einer halben Saison schon irgendwo resümieren. Und jetzt ist man halt wieder im Mittelmaß angelangt, ohne so richtig deutlichen Pfad. Also allein, dass die Hawks jetzt das große Glück hatten, den Number One Pick zu bekommen, leider in einer Draft-Class, in der sich das nicht so hundertprozentig gelohnt hat. Aber selbst mit diesen sehr, sehr erfreulichen Entwicklungen in dieser Saison sind die Hawks ja immer noch an einem Schneideweg und man weiß nicht so richtig, machen wir weiter mit dem Trae Young-Kern? Gehen wir doch ein bisschen mehr in den Rebuild rein? So im Sommer waren das riesige Fragezeichen, in welche Richtung diese Franchise gehen sollte. Die sind zum Teil ausgemerzt, weil man zumindest sagen kann, okay, aus der DeJounte Murray-Geschichte sind wir mit einem blauen Auge davongekommen, aber die viele Fragezeichen sind immer noch da. Und deswegen, also ich fand die Parallelen zwischen den Kings jetzt gerade und zwischen den Hawks der letzten Jahre fand ich sehr, sehr deutlich und sehr interessant.
Auf jeden Fall. Also auch hier, ich habe da nicht allzu viel hinzuzufügen. Das ist ein Team, was einen Playoff-Run gespielt hat, den sie eigentlich so nicht hätten spielen sollen. Und da kommt dann halt die Erkenntnis, das ist ja der Beginn von was ganz Großem ist, wenn wir einfach nur so weitermachen. Und dann macht man einfach nur so weiter und dann merkt man relativ schnell, oh shit, das haben wir uns irgendwie anders vorgestellt. Und dann neigen halt Teams aufgrund dieser falsch eingeschätzten Erwartungshaltung, und das ist was, worüber wir jetzt natürlich an einigen Stellen schon geredet haben, aber das jetzt noch nicht so wirklich groß als Parallele ausgemacht haben, was mir jetzt auch erst so ein bisschen auffällt, dass man dann häufig, nachdem Teams dann halt danach den Erwartungen nicht gerecht werden, dass man dann das Gefühl hat, die drücken so ein bisschen auf den Panik-Button. So nach dem Motto, ah shit, wir hatten so eine große Erwartung und weil wir die jetzt nicht erfüllt haben, müssen wir jetzt irgendwas machen. So. Und das ist dann halt DeRozan zu den Kings, vielleicht irgendwo auch Kevin Durant zu den Phoenix Suns, Kyrie Irving zu den Dallas Mavericks, jetzt in dem Fall dann DeJounte Murray zu den Hawks. Das kann funktionieren, aber häufiger, jetzt gerade was die jüngere Vergangenheit gezeigt hat, sind dann diese größeren Moves, die die Teams dann machen, halt meistens auch nicht so das Richtige, weil man dann halt auf Teufel komm raus versucht, mit einem Move wieder zurück auf diesen Track zu kommen, den man sich ja so ausgemalt hatte mal. Und deswegen, auch das ist dann so eine, also es ist nicht nur eine negative Nachwirkung in vielen Fällen von dem Surprise Run, dass man dann das Jahr danach oder die beiden Jahre danach in den Sand setzt, sondern dass man dann vielleicht einen Move macht, der einem dann die noch weitere Zukunft halt auch so ein bisschen verbockt. Und dann wäre im Nachhinein halt die Frage, ey, wenn wir diesen Surprise Run nicht gehabt hätten, uns gar nicht erst hier irgendwelche Hirngespinste ausmalen, wie gut wir sind und was möglich ist in den nächsten 3-4 Jahren, sondern hätten einfach unser Ding weitergemacht mit einer realistischen Erwartungshaltung, dann wäre man jetzt vielleicht an einem besseren Spot. Das heißt, nichts machen ist meistens nicht so optimal, aber halt dann irgendwie was super Großes zu machen, weil man irgendwie Panik bekommt, ist manchmal auch nicht so richtig optimal. Und ich denke, da passen halt die Hawks realistisch rein. Und die Hawks galten damals, wir machen das jetzt auch im Podcast immer wieder, ich mache das auf YouTube seit Jahren, so die jungen Kerne der NBA-Teams zu ranken. Und zu der damaligen Zeit waren die Hawks immer super weit vorne bei den jungen Kernen. Viele haben so die Hawks so in 2020, 21 rum als den besten jungen Kern der NBA gesehen. Und das waren sie halt damals schon nicht. Und man ist halt so ein bisschen bestätigt worden durch diesen Conference-Finals-Run, hat vielleicht auch, und dem bin ich zum Opfer gefallen, Trae Young ein bisschen überbewertet. Also ich glaube, gerade nach dieser Sixers-Serie und generell nach diesen Playoffs habe ich Young als zukünftigen Top-5-Spieler in der NBA gesehen. Und das ist er halt realistisch betrachtet einfach nicht. Und deswegen auch hier viele falsche Schlüsse gezogen worden von der Organisation, von den Fans, von den Podcastern und Experten und wem auch immer. Da will ich mich auch absolut nicht rausnehmen. Ich dachte damals auch, das wäre der Beginn von irgendwas Großem in Atlanta mit einem Trae Young. Und das war es halt nicht.
Du wolltest noch kurz über die Bucks sprechen. Und dann würde ich sagen, können wir noch zu dem einen oder anderen Team, vor allem zu einem kommen, die diese ganze plötzlich höhere Erwartungshaltung-Geschichte gut gehandelt haben in den letzten Jahren.
Ah, okay, da bin ich sehr gespannt, wer das ist. Lass uns über die Bucks reden, dann lass uns kurz über Miami reden.
Mhm.
Und dann bin ich super gespannt, was du da für ein Team hast, weil das wäre natürlich auch ganz cool. So Ausnahmen bestätigen die Regel. Also so eine kleine Regel lässt sich ja jetzt hier schon erkennen. Deswegen bin ich sehr gespannt, wer da eventuell die Ausnahme sein könnte. Den habe ich nämlich gar nicht auf dem Schirm. Aber ja, da bin ich sehr gespannt. Also, die Bucks, auch hier, ähnliches Szenario, sind Meister geworden. Das rechtfertigt alles. Du kannst nach dem Titelgewinn machen, was du möchtest, und es ist okay. Man muss auch dazu sagen, es kam sehr viel Pech in den letzten Jahren dazu. Giannis-Verletzungen, Middleton-Verletzungen, dahingehend also auch nicht immer so gewesen, dass man selber jetzt zwangsweise schuld ist an einem Ausscheiden oder an einer enttäuschenden Saison. Aber auch hier, der Titel der Bucks ist irgendwo ein Surprise-Run gewesen. Und auch hier, wenn, und das muss man sich mal überlegen, wenn sich nur einer dieser Brooklyn Big Three verletzt hätte, wären die Bucks raus gewesen in dieser zweiten Runde. Also Brooklyn hätte die Bucks geschlagen, wenn KD und Harden beide fit gewesen wären oder KD und Kyrie beide fit gewesen wären. Was dann aber leichter Overkill war, ist, dass sowohl Harden als auch Kyrie verletzt waren. Und selbst dann haben die Nets fast die Bucks geschlagen. Wenn Kevin Durant ein paar Zentimeter weit hinten gestanden wäre, wären die Bucks ausgeschieden gewesen. Also selbst nur KD hätte fast gereicht, um Milwaukee zu schlagen. Das dürfen wir bei all dem nicht vergessen, dass Brooklyn das mit Abstand beste NBA-Team war in dieser Saison damals. Und als Kevin Durant erst neulich im Phoenix Suns Locker Room gefragt wurde, hier, wie war das denn damals mit Irving und Harden, warum hat es denn nicht funktioniert, das ist jetzt erst vor kurzem eine Frage gewesen, und er hat halt auch so gesagt, so ja, Covid und whatever, aber er meinte, das ist so ziemlich der beste Basketball gewesen, den irgendein Team von ihm mal gespielt hat. Und klar, er ist Teil der Prime Golden State Warriors gewesen, aber dieses Brooklyn-Team damals und vor allem auch, was sie defensiv gemacht haben, die waren insane gut damals, und die Bucks sind Meister geworden, weil halt die Nets super viel Pech hatten. Wollen jetzt hier nichts wegnehmen von Milwaukees Leistung und Giannis Leistung, aber so realistisch muss man schon sein. Von daher, long story short, es war eine Surprise Championship, und die Erkenntnis, die Milwaukee aus dieser Championship mitgenommen hat, war, ey, wir sind Meister, wir sind gut, wir sind das beste Team der NBA, wir behalten das jetzt mal so zusammen. Und ich glaube nicht, dass das die Erkenntnis gewesen wäre, wenn man in Runde 2 ausgeschieden wäre. Wenn man in Runde 2 gegen die Nets verloren hätte, hätte man wahrscheinlich überlegt, okay, wieder eine Saison, die nicht so lief, wie wir uns vorgestellt haben, wir sind nicht so gut, wie wir dachten, was machen wir jetzt? Und weil man halt aber Meister wurde, war die Erkenntnis bei dem exakt gleichen Team auf einmal eine ganz, ganz andere, als sie es gewesen wäre, wenn man in der zweiten Runde ausgeschieden wäre, obwohl das Team das komplett identische ist. Und die Bucks haben seitdem eine einzige Playoff-Serie gewonnen, was an, wie gesagt, Middleton war im Jahr darauf verletzt, wo man in Runde 2 an Boston gescheitert ist. Dann Giannis und dann auch wieder Giannis. Aber man hat halt auch gerade immer gegen den Miami-Team verloren, was halt besser war und was sie auch verdient immer geschlagen hat. Und es hat sich dann so ein bisschen rauskristallisiert in den letzten 3 Jahren, dass die Bucks, oder in den letzten 2 Jahren vor dem Dame-Trade, dass die Bucks einfach nicht so gut sind, wie sie das halt dachten, damals, als sie Meister geworden sind. Und dann hat man quasi den Damian Lillard-Move gemacht, den wir ja auch alle gut fanden. Mhm. Lief natürlich jetzt nicht so, wie man sich das vorgestellt hat, aber ich glaube schon, dass es nicht unrealistisch ist, dass die Bucks mit Dame und Giannis besser sind, als sie es mit Holiday waren. Das hat sich jetzt nicht in den Resultaten so widergespiegelt, aber dieser Lillard-Trade, das ist schon ein guter Move gewesen in meinen Augen und das Richtige gewesen für Milwaukee, kam halt aber auch erst ein bisschen spät, kam halt dann erst 1-2 Jahre nach dem Titelgewinn, als man dann doch irgendwann realisiert hat, okay, wir sind halt nicht besser als Miami, was können wir denn machen? Und vielleicht wäre es besser gewesen, nach dem Titelgewinn zu sagen, ey, Mann, wir hatten ganz schön Glück gegen Brooklyn, wie können wir das sicherstellen, dass wir nächstes Jahr wieder Meister werden, selbst wenn alle anderen Teams fit sind? Und das hat man nicht gemacht, und deswegen würde ich sie ja mal so halb mit reinziehen, weil A, war viel Pech dabei, und B, waren sie halt Meister, und wie gesagt, du kannst machen, was du willst, wenn du Meister geworden bist, aber so ganz verschweigen wollte ich sie jetzt hier halt auch nicht.
Und du hast auch gerade das Stichwort Miami nochmal in den Raum geworfen, das hast du auch vorher schon angekündigt, dass du gerne noch kurz Gedanken über die Heat loswerden möchtest.
Ja, ganz genau. Miami ist so das Musterbeispiel für die Erwartung übertreffen und daraus dann die falschen Schlüsse ziehen. Man hat 2020 überraschend die NBA Finals erreicht, hat da auch deutlich dann gegen die Lakers verloren. Und die Erkenntnis, die man da so ein bisschen mitgenommen hat, war, ey, Jimmy Butler ist einer der drei besten Playoff-Performer der Welt. Und die Erkenntnis ist richtig. Aber die andere Erkenntnis, die man augenscheinlich gewonnen hat, ist, wir haben jetzt hier gerade einen waschechten Contender und ein Top-Team mit einem jungen, aufstrebenden Tyler Hero, mit einem Bam Adebayo und mit all diesen guten Rollenspielern, mit dem besten Headcoach der NBA, der Heat Culture. Und Miami ist dahingehend ein besonderer Fall hier, weil sie in mehreren Jahren durch die dann stattfindenden Playoffs sich selber so bestätigt haben und bestätigt wurden, weil man ja dann wieder in den NBA Finals war, weil man wieder in den Conference Finals war, weil man wieder auf einmal auf den Knopf drücken konnte, den Switch geflippt hat und dann auf einmal in den Playoffs ein Top-Team war. Aber ich glaube, dass Miami in drei dieser vier Saisons im Frühjahr überraschend weit gekommen ist, hat so ein bisschen, ist dann halt so ein bisschen dahingehend nach hinten losgegangen, dass man einfach dieses Team in diesen vier Jahren überschätzt hat und das hat halt so ein bisschen verhindert, dass man wirklich Meister geworden ist. Mhm. Also dadurch, dass Miami 2020 im Finale war, 2021 waren sie dann nicht im Finale, das ist das eine Jahr, wo sie halt nicht so weit kamen, 22 waren in den Conference Finals, 23 waren wieder im Finale und das hat halt dazu geführt, dass man jedes Jahr im Sommer gesagt hat, ey, diesmal hatten wir Pech und diesmal hatten wir wieder Pech. Und wenn der Wurf gefallen wäre, dann wären wir weitergekommen. Wenn sich hier der nicht verletzt hätte, wären wir weitergekommen. Wir sind so gut, wir lassen den Kerl zusammen. Wir draften, wir entwickeln, aber wir machen keinen großen Trade. Wir halten bei Lillard die Füße still, bei Beal die Füße still, bei allen die Füße still, weil wir an dieses Team glauben. Und realistisch betrachtet war das Team aber in keinem der Jahre wirklich ernsthaft super nah dran, Meister zu werden. Man war in der Bubble nicht nah dran, Meister zu werden im Finale. Man war deutlich schlechter als Denver in den Finals 2023 und man hat sich sehr gequält mit einem nicht ganz so guten Boston-Team 2022. Also selbst wenn Miami diese 2022er Eastern Conference Finals gewonnen hätte, hätte man in meinen Augen im Finale verloren gegen die Golden State Warriors. Also auch hier wieder Surprise Runs, in dem Fall halt mehrere Surprise Runs, die dazu geführt haben, dass Pat Riley und die Leute, die da in Miami die Entscheidung treffen, halt gedacht haben, das ist ein Team, was wirklich Meister werden kann. Und realistisch betrachtet, zwischen 2020 und heute waren die Heat zu keinem Zeitpunkt wirklich ernsthaft nah dran, Meister zu werden. Und deswegen müssen auch sie hier irgendwo erwähnt werden. Klar, du gehst nicht in den Soft Rebuild, nachdem du in den NBA Finals verloren hast. So, das kann ich schon sehr gut nachvollziehen. Aber vielleicht hätte man schon eher dann sagen müssen, jetzt gehen wir halt wirklich all in. Und ich hatte es gesagt, wir haben diesen Podcast schon gehabt, letzten Sommer, beziehungsweise vor zwei Sommern, als Damian Lillard auf dem Markt war. Ich habe es immer wieder gesagt gehabt, geht jetzt all in. Ihr seid nicht so nah dran, Meister zu werden, wie ihr das denkt. Ihr wart jetzt zwar in den Finals gegen Denver, aber ihr wart nicht wirklich nah dran, Denver zu schlagen. Und wenn ihr jetzt diesen Sommer wieder nichts macht, den Sommer 2023, dann seid ihr nächstes Jahr wieder nur ein durchschnittliches Regular-Season-Team, könnt vielleicht zwar ein, zwei Playoff-Serien gewinnen, vielleicht geht sogar wieder in die Finals, aber es wird wieder mindestens ein Team geben, was besser ist als ihr mit Jimmy Butler in Topform oder nicht. Und sie haben die Füße stillgehalten, man hat gesagt, nein, wir holen Dame nicht, wir glauben an dieses Team und es ist die falsche Entscheidung gewesen. Das heißt, zu irgendeinem Zeitpunkt dieser vier Jahre hätte man einen Soft Rebuild machen können, man hätte Jimmy Butler vielleicht traden können, man hätte Adebayo traden können, man hätte Tyler Hero traden können, man hätte die Picks nehmen können und komplett all-in gehen oder sagen, wir opfern vielleicht auch mal ein Jahr, damit wir dann wieder besser dastehen. Man hat es nicht gemacht und da haben, glaube ich, auch wieder mehrere Surprise Runs dazu geführt, dass sich hier ein Team maßlos überschätzt hat und jetzt halt entsprechend eine Situation ist, die halt nicht so wirklich toll aussieht. Und deswegen auch hier die Miami Heat, weil ansonsten 2020 in der Bubble würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, dass es hier noch irgendein Surprise-Team gab. Die Lakers, die das gewonnen haben, das war kein Surprise-Run in meinen Augen. Die Nuggets, die in den Conference-Finals waren, weiß nicht, ob das, also sicherlich haben nicht viele gedacht, dass sie die Clippers schlagen, aber ob das jetzt so ein großer Surprise-Run war, weiß ich nicht. Vielleicht ist ja sogar Denver das Team, was du hier noch als überraschendes Team mit drin hast. Ich bin sehr gespannt, wen du da jetzt hast, wer das Gegenbeispiel ist. Aber ich würde schon sagen, dass die Heat auf jeden Fall auch ein Beispiel sind, was sich da halt reinfügt bei den Suns, Hawks, Bucks, Mavs, Warriors, Kings und Lakers der letzten Jahre dahingehend halt unterschiedlich, weil sie hatten halt mehrere dieser Runs. So, die Hawks sind jetzt halt nicht 2 Jahre nach 2021 nochmal in die Conference Finals gekommen. Das unterscheidet halt diese Teams dann schon doch nochmal ein bisschen von Miami.
Ja, ich finde Miami eine komische Grauzone. So, es ist ein schmaler Grat, was man ihnen vorwerfen kann, weil sicherlich es hätte Mittel und Wege gegeben, die Meisterschaftschancen in letzter Instanz dann wirklich zu erhöhen. Da bin ich bei dir. Auf der anderen Seite hat man auch bedachte Entscheidungen getroffen, zum Beispiel zu keiner Zeit irgendwie mal von Eric Spoelstra abgewichen.
Ja, um Gottes Willen.
Man war zweimal in den Finals. Also, ja, es ist ein komisches Mittelding, aber ich bin im Großen und Ganzen bin ich bei dir, dass Miami wahrscheinlich zu wenig aus diesen Voraussetzungen rund um Butler gemacht hat und vielleicht aber
das würde mich jetzt mal interessieren. Das würde mich jetzt mal, also ich vollkommen nachvollziehbar, dass du da jetzt nicht 100% meiner Meinung bist, aber was genau, also welchen kleinen Aspekt von dem, was ich gesagt habe, würdest du jetzt anders sehen?
Naja, nee, eben nicht. Also ich würde nichts anders sehen, aber ich würde Miami dann doch noch irgendwo im Herzen, aber auch im analytischen Blick dafür loben, dass sie zum Beispiel an Spo festgehalten haben, dass sie immer wieder Jahr für Jahr, auch wenn die großen Splashy-Moves ausgeblieben sind, und da sage ich aber bis heute, die Damian Lillard-Geschichte damals, erstens muss man sich rückblickend fragen, war das überhaupt so verkehrt, dass sie nicht Lillard bekommen haben? Zweitens wissen wir einfach nicht, wie nah sie dran waren und ob es an ihnen lag, dass das Ding nicht über die Ziellinie gegangen ist. Mhm. Sie haben an Spo festgehalten, sie haben immer wieder sowohl im Draft als auch, ja, wobei Hakez sieht jetzt doch nicht mehr ganz so geil aus, wie man dachte, Jovic genauso, aber sie haben im Draft immer wieder Hilfe gefunden, sie haben Undrafted Guys sich immer wieder reinholen können, die dann für Furore gesorgt haben, sei es ein Max Strus, sei es ein Gabe Vincent, auch in diesen Jahren nach dem Bubble Run noch. Also die Heat haben halt in dieser Zeit, obwohl es nie zum ultimativen Erfolg gereicht hat, sie sind zweimal in die Finals gekommen und haben auch in den Zwischenjahren immer wahnsinnig viel richtig gemacht. Aber ja, wahrscheinlich hätte es mehr gebraucht, um diesen allerletzten Schritt in Richtung Championship zu gehen.
Ja, es gibt halt ein realistisches Szenario, in dem die Heat halt Meister geworden wären in den letzten 4 Jahren. Und das kann man nicht über viele Teams sagen. Dass man es überhaupt über die Heat sagen kann, ist schon mal eine Leistung, gerade über so eine längere Zeit. Aber über 20 von 30 NBA-Teams sagen wir, okay, egal was die gemacht hätten in dieser Zeit, die wären nicht Meister geworden. Miami hätte Moves machen können und hätte Sachen anders machen können, wo natürlich dann nicht garantiert ist eh überhaupt nichts, aber wo man sich zumindest in eine bessere Position hätte bringen können, und das hat man halt nicht gemacht. Natürlich, hätte man sich von Spo getrennt, das wäre Selbstmord gewesen, aber und das mit den Undrafted Guys und immer wieder Rollenspieler gefunden und so, das zeichnet sie aus, haben sie sehr, sehr gut gemacht, aber vielleicht hätte man, also ich glaube auch im Nachhinein, dass der Damian Lillard Trade im Nachhinein auch aus heutiger Sicht noch richtig gewesen wäre. Ich meine, es ist jetzt auch schon wieder fast 2 Jahre her, und gucke, auf was für einem Level Dame jetzt immer noch spielt. Also ich hätte es gemacht an ihrer Stelle. Alright, jetzt bin ich gespannt.
Ich habe 2 Teams, die mir auf Basis dieser ganzen Over-Under und dann Over-Performance in der Regular-Season-Geschichte aufgefallen sind, die ich auf jeden Fall nennen möchte und wo man rückblickend dann jetzt sagen kann, naja, 2,5 vielleicht sogar. Ich habe vorher die Knicks schon leicht angerissen, die zum einen in der 2020er-21er Saison ihre Over-Under-Prediction von 21,5 um fast 20 overperformed haben mit 41 Siegen. Also die wirklich den Schritt von jahrelanger Irrelevanz und belächelt werden zurück in die Relevanz geschafft haben und die dann 2022-23 nochmal einen Schritt gemacht haben mit 38,5 Over-Underline und dann 47 Siege in der Regular Season. Das war jetzt nicht geknüpft an irgendwelche Playoff-Runs, aber ich denke, die Knicks sind ein Beispiel von, und da das Gleiche wie mit den Kings, irgendwie dieses Prestige, was da irgendwie auch dran gehängt hat und sie sich eben nicht dazu verleiten lassen haben. Donovan Mitchell war sehr lange ein Thema, Joel Embiid war zwischenzeitlich mal ein Thema. Klar, New York, Big Apple, es waren immer irgendwelche Stars ein Thema. Sie haben sich für einen anderen Weg entschieden. Sie haben sich dafür entschieden, einen zu dem Zeitpunkt noch radikal unterbewerteten Jalen Brunson reinzuholen. Sie haben Julius Randle zu einem All-NBA-Spieler gemacht und sie haben sich langsam aber sicher die Basis erarbeitet, die dann jetzt eben kulminiert ist in den Moves, den Trades für OG Anunoby, Mikal Bridges und Karl-Anthony Towns innerhalb kürzester Zeit. Und jetzt kann man sagen, die Knicks haben sich nicht verfrüht jetzt dann dazu entschieden, All-In zu gehen. Wir können es noch nicht abschließend bewerten, weil wir müssen jetzt natürlich abwarten, was dieser Kern kann. Also wenn jetzt die Knicks in den nächsten 2-3 Jahren kein einziges Mal über die zweite Runde rauskommen oder so, dann muss man schon sagen, okay, dann war das wahrscheinlich eher enttäuschend. Aber die Knicks sind ein Beispiel von einem Team, das in den letzten 5 Jahren sogar zweimal die Erwartungen übertroffen hat und sich aber nicht hat blenden lassen, sondern auch nicht die Füße stillgehalten hat. Man hat Dinge getan, aber eben ja langfristig und bedächtig Dinge getan.
Ja, sie haben die Erwartungen übertroffen. Ich glaube aber nicht, dass sie, oder was heißt, ich glaub's nicht, aber ich möchte es mal so formulieren. Hätte man in einem dieser Jahre die Conference Finals erreicht oder sogar die NBA Finals erreicht, hätte man eventuell beispielsweise Miami geschlagen in den Semis 2023, dann könnte ich mir vorstellen, dass dieses Team jetzt so nicht existieren würde, wie es das tut. Man hat kontinuierlich immer Schritte nach vorne gemacht, aber ich glaube, das große Glück der Knicks, und das bestätigt ja auch bloß das, was wir jetzt hier rausgearbeitet haben, ist, dass sie in keiner Saison wirklich, gerade auf die Playoffs betrachtet, in richtigen Lauf hingelegt haben, bis in die Conference oder NBA Finals. Weil dann hätte es gut und gerne wieder dazu führen können, dass man dieses Team falsch einschätzt, dass man Randle falsch einschätzt, dass man dieses Team überbewertet und dann wäre man jetzt vielleicht nicht all in gegangen. Also, dass die Knicks immer kleine Schritte gemacht haben, aber Jahr für Jahr auch immer wieder in den Playoffs die Realisation bekommen haben, es fehlt was. Das eine Mal ist ein Runde 1 Schluss, das nächste Mal ist ein Runde 2 Schluss, dann ist wieder ein Runde 2 Schluss. Man trifft immer auf bessere Teams und man bekommt jedes Jahr ein realistisches Zeugnis in den Playoffs, wenn man gegen ein besseres Team spielt, wo die Schwächen noch sind, was dem Kader noch fehlt. Und dementsprechend hat man halt dann geactet, sich kontinuierlich verbessert, immer wieder die Quittung bekommen und ist jetzt da, wo man jetzt ist. Ich glaube, ein Run in den 2021er Playoffs oder was auch immer, wo man in den Conference Finals ist, vielleicht fast in die Finals einzieht, sogar in die Finals einzieht und man hätte vielleicht überstürzt irgendwas gemacht oder hätte halt gar nichts gemacht und das Team wäre heute nicht so, wie es ist. Es ist sehr hypothetisch, aber ich glaube, aus meiner Perspektive, ich würde die Knicks jetzt nicht unbedingt als Gegenbeispiel nehmen.
Verstehe ich, ja. Okay. Deswegen sind sie jetzt auch mein halbtes Team gewesen.
Ja.
Nicht eins von dreien.
Okay.
Natürlich, klar hypothetisch, aber kann ich mir auch sehr gut vorstellen, dass wenn da mal so ein richtiger Banger-Surprise-Run dabei gewesen wäre, dass sich dann die Knicks dazu hätten verleiten lassen, irgendwas Dummes zu machen.
Ja.
Und wie gesagt, wir wissen ja jetzt, stand jetzt noch nicht, ob es nicht vielleicht etwas Dummes war, Karl-Anthony Towns, Mikal Bridges und OG Anunoby reinzuholen für zusammen 47 First-Round-Picks. Isaiah Hartenstein ziehen zu lassen, so können wir ja jetzt auch noch gar nicht abschließend bewerten.
Ja.
Ich habe die Cavs vorher schon angeschnitten. 2021, 22 waren sie noch die letzten Beben des erneuten LeBron-Abgangs. Sie waren, niemand hat irgendwie mit irgendwas gerechnet, hatten in den 3 Jahren zuvor 19, 19 und 22 Spiele gewonnen und haben dann plötzlich den Sprung gemacht auf 44 Siege. 2022, angeführt von Coach JB Bickerstaff, hatten einen Roster mit dreien ihrer heutigen Big Four schon mit drin, mit Darius Garland und Evan Mobley, die natürlich damals noch deutlich jünger waren und man gut gedraftet hat bei den beiden. Jared Allen hatte man zu dem Zeitpunkt schon drin, man hatte einen Lauri Markkanen damals drin, den man dann ja wiederum im Trade für Donovan Mitchell benutzt hat und man hat diesen Sprung von diesen 22 auf die 44 Siege hat man zum Anlass genommen, sich dann um den Mitchell reinzuholen. Also man hat den großen Move gemacht, den man machen wollte. Hat dafür nicht wenig abgegeben. Wir haben damals die Utah Jazz, vor allem, weil dann natürlich Markkanen noch ein Breakout-Jahr hatte danach. Wir haben die Utah Jazz und Trader Danny gelobt dafür, was man da aus Cleveland rauspressen konnte. Aber die Cavs haben diesen großen Move gemacht. Sie haben nicht alles auf eine Karte gesetzt. Sie hatten trotzdem noch ihren jungen Kern und haben die restlichen 3 von den heutigen Big 4 haben sie noch behalten und zumindest ein bisschen die Füße stillgehalten. Aber sie haben den großen Move gemacht, der sich dann in den folgenden beiden Jahren nicht so hundertprozentig ausgezahlt hat. So im Jahr drauf 51 Siege, dann aber in der ersten Runde bereits gescheitert an den Knicks damals und das mit Ach und Krach, also wirklich schlimm. Dann ein Jahr später diese komische Seuchensaison mit der Garland-Verletzung und alles hat nicht so richtig geklickt und JB Bickerstaff immer mehr auf dem Prüfstand gewesen. In der zweiten Runde verloren, haben Orlando mit Ach und Krach geschlagen in 7 Spielen und in der zweiten Runde dann verloren gegen Boston, richtig? Ja, sehr, also sang- und klanglos, was wahrscheinlich zu erwarten war. Aber, und das möchte ich den Cavs hier positiv ankreiden, sie hatten die Overperformance, sie hatten den Surprise Run 2000, 22. Sie haben dann einen Mittelweg gefunden aus, wir machen unseren großen Move, aber wir halten auch an dem Rest des Kerns fest. Über die nächsten 2 Jahre, die unterm Strich eher enttäuschend waren, halten wir an unserem Kern fest. Da kann man sicherlich den Case machen, ob man vielleicht schon früher sich beispielsweise von Bickerstaff hätte trennen müssen. Also ob man sich schon nach dieser katastrophalen Serie gegen die Knicks da schon hätte die Reißleine ziehen müssen.
Wir haben es im Podcast hier besprochen.
Ja, ja. Ich denke, da sind wir beide der Meinung, damals schon gewesen und wahrscheinlich auch rückblickend.
Aber wir haben auch an Mesulas Stuhl gesägt damals gegen Miami. Also
was wissen wir schon?
Hits or misses.
Ich denke, mit der historischen Saison, die sie aktuell spielen, kann man es ihnen positiv anrechnen, dass sie an ihrem Kern festgehalten haben, trotz großer Hürden. Und man kann es ihnen auch anrechnen, dass sie dann vielleicht ein Jahr zu spät, aber die Reißleine mit Bickerstaff gezogen haben, einen Coach in Kenny Atkinson reingeholt haben, der aktuell genau das zu sein scheint, was dieses Team braucht. Man hat weiterhin Moves gemacht, zum Beispiel in Max Strus und so, aber auch nicht zu viel gemacht und nicht mehr an dem Grundgerüst gerüttelt. Und jetzt gerade erntet man die Früchte. Auch da, wir können es nicht abschließend bewerten. Wer weiß, vielleicht flamen sie wieder aus und es ist wieder in den Semifinals Schluss und dann reden wir wieder über eine enttäuschende Saison wahrscheinlich. Aber sie sind zumindest gerade auf einem sehr, sehr guten Weg.
Ja, mag ich das Beispiel. Ist jetzt zwar auch nicht im klassischen Sinne Conference Finals irgendwann oder NBA Finals und dann so dahingehend diesen Playoff Surprise Run, aber auf jeden Fall in der Regular Season. Und da hat man die richtigen Lehren damals gezogen und man hat gemerkt, man hat hier was mit Garland, man hat hier was mit diesem jungen Kern, dann machen wir jetzt da den Move. Also das Beispiel mag ich schon mehr, ja. Hast du noch eins?
Ich habe noch eins. Das dritte Beispiel, das wirst du wahrscheinlich noch mehr mögen. Und das ist das eine für mich sehr groß hervorzuhebende Beispiel. Auch da kein klassischer Surprise-Playoff-Run, aber eben Overperformance in Anführungszeichen in der Regular Season und zwar gleich dreimal. Zuerst in der Bubble-Saison 1920, die OKC Thunder in der Ära nach den Paul Georges und nach den Russell Westbrooks dieser Welt hatten eine Over-Underline von 32,5, haben die deutlich overperformed mit ihren 44 Siegen. Wir erinnern uns dann die Erstrundenserie gegen Houston, wo man sogar den großen Favoriten ganz schön ärgern konnte mit den in die Hall of Fame eingehenden 3-Guard-Lineups mit Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander und Dennis Schröder und so weiter und so fort. Ja, aber man hat die Füße stillgehalten. Man hat an seiner Philosophie festgehalten, weiterhin gedraftet und zwar gut gedraftet, weiterhin clevere Deals gemacht. 2022, 23. Also man hat dann in dem Fall, klar, man musste sich von George trennen, man musste sich von Westbrook trennen und man hat aber trotz eines dann sehr guten Jahres 2020, hat man sich entschieden, wir bleiben auf dem Weg, wir gehen in den Rebuild. Wir bauen neu auf. 2022, 23 hatten sie eine Over-Underline von 23,5, haben 40 Siege geholt. Und jetzt vergangene Saison Over-Underline 44,5, 57 Siege geholt. Und jetzt sind sie auf einem nochmal krasseren historischen Level und schicken sich an, die 70-Siege-Marke zumindest mal dran zu schnuppern. Mal gucken, was am Ende der Saison dabei rauskommt. Die Thunder hätten sowohl vielleicht sogar nach dieser Bubble, hätte man sich dazu entscheiden können, okay, die Westbrook-Ära ist vorbei, aber wir haben eine gute Saison gespielt, wir halten fest, wir wollen im Win-Now bleiben und dann passiert es auch ganz schnell, dass du in so eine Chicago-Sackgasse reinrutschst, über Jahre dann irgendwo im unteren Mittelmaß rumgurkst. Sie haben nach dieser 2023er Saison mit ihren 40 Siegen, haben sie keine Panik-Trades gemacht, sie haben festgehalten an SGA, sie haben Chet Holmgren, der ja in seiner theoretischen Rookie-Saison noch gar nicht gespielt hatte, wollten abwarten und sehen, wie der Kern mit Chet Holmgren aussieht, der ja dann letztes Jahr erst dazu gestoßen ist, nachdem er seine theoretische Rookie-Saison komplett verpasst hatte, verletzt. Wollten sehen, wie das Ganze mit J-Dub aussieht und sind dann jetzt mit den Moves, die sie dann erst gemacht haben, in dieser Offseason, mit Hartenstein, mit Caruso, die wir alle über den Klee gelobt haben, schon damals, und jetzt sind sie vielleicht sogar in der Position, werden immer wieder mit einem Cam Johnson in Verbindung gebracht, sind in der Position, nochmal so einen Move am Rande des Rosters zu machen oder zumindest am Rande der Playoff-Rotation. Und jetzt schicken sie sich an, eine historische Saison zu haben, sind sicherlich der Favorit im Westen und sind auf einem richtig, richtig guten Weg. Auch da gehörte natürlich viel Glück dazu. Ich glaube, egal wer bei den Thunder irgendwas behauptet, ich glaube nicht, dass sie haben kommen sehen, dass aus Shai Gilgeous-Alexander das wird, was wir jetzt heute sehen. Aber für mich sind die Thunder mein Lieblingsbeispiel dafür, über mehrere Jahre immer wieder hätte man vielleicht die Abzweigung nehmen können. Wir setzen jetzt dann doch mehr auf eine Karte. Wir beschleunigen diesen Prozess. Aber man hat an sich und an seinen Kompetenzen festgehalten, was Drafting angeht, was Teambuilding angeht, was Spielerentwicklung angeht und ist jetzt dann bereit oder scheint zumindest jetzt bereit zu sein, die Früchte zu ernten von dieser Geduld, die man bewiesen hat über Jahre.
Es fällt mir schwer, die Thunder und ihre Arbeit in den letzten 5 Jahren zu kritisieren. Es steht keinem von uns auch nur ansatzweise zu, weil kaum eine Organisation und ein General Manager bessere Arbeit geleistet hat. Aber, und jetzt kommt das Aber, ich glaube, dass auch OKC nicht ganz unschuldig ist, wenn es darum geht, sich ein wenig blenden zu lassen vom Potenzial eines jungen Spielers, beziehungsweise was die Mannschaft, nachdem man die Erwartung übertroffen hat, dann leisten kann in Erfolg. Ich glaube, das Besondere bei OKC ist, dass hier Sam Presti und Ownership, Management, Coaching Staff die Vision von diesem Team halt hatten und irgendwann dann halt, also obviously hat niemand vorhergesehen, dass Shai Gilgeous mal einer der 3, 4 besten Spieler der Welt wird, aber so über die letzten Jahre hat sich schon abgezeichnet, dass das Franchise-Spieler-Potenzial ist und dass man da auf jeden Fall herumbauen kann. Und ich glaube einfach, dass OKC die letzten Jahre über gesagt hat, wir werden jedes Jahr besser, wir glauben an diesen Kern, wir glauben daran, dass wir deutlich mehr Siege holen als die Over-Underline in dem Jahr und dass wir es im nächsten Jahr wieder tun. Ich glaube allerdings auch, dass OKC sich selber letzte Saison überschätzt hat und dass man während der Saison letztes Jahr gesagt hat, wir müssen nichts machen, weil wir gut genug sind. Und es war aber schon während der Saison absehbar, dass Josh Giddey nicht funktioniert und dass das in den Playoffs gut und gerne zum Verhängnis wird und dass er da sehr schwer spielbar ist. Und die Thunder aufgrund der Situation, in der sie sind, mit den vielen Draftpicks und den vielen Assets und dadurch, dass man ja auch gerade erst am Anfang ist, konnten es sich in dem Sinne erlauben, eine Saison in Anführungszeichen, man kann über die letzte OKC-Saison nicht sagen, dass sie die weggeschmissen haben, aber sie konnten es sich leisten, sage ich mal, das Risiko einzugehen, dass es mit Josh Giddey nicht funktioniert. Man hatte den Luxus zu sagen, wir probieren es mit diesem Kern in den Playoffs und ziehen, was für Lehren wir auch immer ziehen müssen aus diesen Playoffs, dann, wenn es soweit ist. Wir müssen jetzt vorher noch nicht all in gehen. Man hätte allerdings Dallas schlagen können in dieser Playoff-Serie in der 2. Runde. Man hätte auch in die NBA-Finals einziehen können und Boston vielleicht auch wirklich mal einen ernsthaften Run for their money geben können, wenn man schon im Januar letzten Jahres gesehen hätte, wie Teams Josh Giddey verteidigen und dass es in den Playoffs noch heftiger wird und dass man ihn wegtradet und dass man in Anführungszeichen diese Off-Season-Moves, die man gemacht hat, halt dann schon macht. Man hätte vielleicht schon eher sich Caruso reinnehmen können, man hätte schon eher dann halt in dem Sinne traden können für irgendeinen anderen Big Man und schon den Prozess ein bisschen beschleunigen, wäre in den Playoffs besser gewesen, hätte Dallas vermutlich geschlagen mit einem besseren Team und wäre halt in die NBA Finals womöglich auch eingezogen. Und deswegen mag ich dieses Beispiel, aber ich glaube, dass OKC nicht unschuldig ist, wenn es darum geht, sich da vielleicht ein bisschen zu überschätzen und da die Füße still zu halten. Sie haben die Füße ähnlich still gehalten, wie das viele andere Teams hier mit diesen Surprise Runs gemacht haben. Natürlich bei ihnen mit dem Vorteil, dass sie halt wussten, dass dieser Kern und das Chet Holmgren und das SGA, dass die irgendwann halt wirklich auch zu Stars werden und dass das alles sehr gut wird. Aber man hätte zumindest darüber schon eher nachdenken können, dieses Team zu verbessern. Aber ich will jetzt auch nicht irgendwie das Haar in der Suppe suchen, weil, wie gesagt, es lässt sich an sich nichts ankreiden an ihrer Strategie der letzten Jahre. Und dass man jetzt in den Playoffs jetzt ja ausgeschieden ist, das bricht ihnen jetzt auch nicht das Genick. So, weil sie sind halt jetzt so gut und sie haben die Lehren ja draus gezogen. Ich glaube halt nicht, dass sie diese Playoffs unbedingt gebraucht hätten für diese Lehren. Also, dass man einen Fünfer reinholt und dass man Giddey tradet und dass man mehr Creation braucht. Ich glaube, es hätte nicht die Serie gegen Dallas gebraucht, um das zu realisieren, um das mal so zu formulieren. Weißt du, also verstehst du so ein bisschen, worauf ich hinaus möchte?
Ich verstehe definitiv, worauf du hinaus möchtest. Ich kreide es ihnen, glaube ich, ein bisschen weniger an, weil, also erstens wissen wir nicht, was denn überhaupt auf dem Tisch gewesen wäre. Also Hartenstein hättest du nicht bekommen zur Deadline letzte Saison.
Ja, das stimmt.
Eventuell war die Caruso-Geschichte schon auf dem Tisch, wissen wir nicht.
Mhm.
Und also wenn es wirklich so gewesen wäre, dass du sagst, okay, man hätte Giddey eintauschen können für Spieler XY, aber wir sind sowieso schon gut, wir versuchen unser Glück und wir warten bis zum Sommer Und dann tauschen wir halt Giddy ein für Caruso. Und dann haben wir die Chance, uns einen Hartenstein reinzuholen. Dann kannst du es ja schon wieder positiv auslegen, dass man nicht, also hätten sie jetzt Giddy getradet für, was weiß ich, Kyle Kuzma oder so, der jetzt gerade enorm eine Klippe runtergefallen ist. Ja, kleiner Callback zu der ganzen Wizards-Lineup-Geschichte. Ist jetzt das erste Beispiel, was mir eingefallen ist, jetzt spontan aus dem Bauch raus. Dann hätte man das ja auch durchaus negativ auslegen können. So, warum hat man voreilig in Anführungszeichen das gemacht? Aber ich verstehe, worauf du hinaus müsst. Ich bin bei dir. Die Schritte, die sie jetzt im Sommer getan haben, hätte man eventuell schon im Laufe der letzten Saison tun können. Und es hätte nicht diese Dallas-Serie gebraucht, um zu diesen Erkenntnissen zu kommen.
Ja, physisch halten ist halt immer auch ein Risiko. Klar, All-In zu gehen und große Moves zu machen ist auch ein Risiko. Physisch halten ist ein Risiko und das ist auch das, was ich in meinem neuen Video, was kritisch aufgenommen wurde, zu den San Antonio Spurs und Steph Curry auch gesagt habe, was jetzt auf meinem YouTube-Kanal kam. Du weißt nicht, was in der NBA ist. Klar kann man sagen, wir machen das organisch und wir haben alle Zeit der Welt. Aber ist halt die Frage, hat man wirklich alle Zeit der Welt? So, die NBA ist sehr schnelllebig. Du weißt nicht, wie die NBA-Landscape in 5 Jahren aussieht. Du weißt nicht, wer dann gut ist, wer dann schlecht ist, wer bis dahin verletzt ist, wer einen Trade gefordert hat. Und deswegen auch die Spurs, die jetzt ja auch irgendwo in dieser Saison sollten sie vielleicht in die Playoffs kommen sogar, kann man das auch ihnen als Surprise Run auslegen. Und dann kann man halt auch wieder sagen, okay, sie halten die Füße still, weil sie wissen, Wemby ist ganz am Anfang, erst 21 so, man hat alle Zeit der Welt, aber manchmal stellt sich dann raus, dass man vielleicht doch nicht alle Zeit der Welt hat und dass es manchmal sich vielleicht eher lohnt, jetzt nicht aus panischen Gründen oder komplett übertrieben, aber halt vielleicht dann schon eher irgendwelche Moves zu machen, um halt eher jetzt dann anzugreifen, mal NBA-Teams. Das ist vielleicht auch so eine kleinere Erkenntnis. Gut, in der heutigen Zeit wird viel getradet und so, aber wenige NBA-Teams leben wirklich so im Hier und Jetzt, habe ich das Gefühl. Und es ist eher, wir bauen das so auf, wir lassen es so weiterlaufen, weil viele Teams, glaube ich, davon überzeugt sind, dass sie selber auf dem richtigen Weg sind und dass sich ihre Strategie halt irgendwann auszeichnet und dann wird man belohnt noch und bestätigt durch so einen Surprise Run und ist dann vielleicht noch mehr der Ansicht, dass man jetzt gerade beim Beginn von irgendwas Großem ist. Aber in sehr, sehr vielen Fällen stellt sich raus, dass es halt dann nicht so ist. Es gibt Beispiele für alle Seiten, so die Nuggets haben an ihr Team geglaubt und wurden belohnt irgendwann. Die Celtics sind das beste Beispiel dafür, dass sie an ihr Team geglaubt haben und dann belohnt wurden, wobei man halt auch da wieder sagen muss, die Celtics, über die haben wir gar nicht geredet. Die Celtics sind Meister geworden, nachdem man halt große Moves gemacht hat. Mhm. Sie haben klar obviously an die beiden Jays geglaubt und haben auch an ihrem Head Coach geglaubt und an ihm auch festgehalten. Aber wenn wir es jetzt mal nüchtern betrachten, hat man auch die entscheidenden Moves für den Titel, und zwar Holiday und Porzingis, die beiden Moves hat man gemacht nach einer Saison mit Rückschlag. Und den Derrick White Trade damals hat man auch nach einer Saison mit Rückschlag gemacht. Und in den Jahren, wo die Celtics halt eher so die Erwartungen übertroffen haben und gesagt haben, okay, wir halten dran fest, da hat's dann in der Folge halt nicht ganz so gut funktioniert. Also ich glaube auch die Celtics, klar, sie haben irgendwo festgehalten an dem, woran sie glauben. Aber auch da waren irgendwann entscheidende Moves nötig, die halt eher nach einem Rückschlag kamen. Denver, klar, auch da, die haben an ihrem Kern festgehalten, aber der Aaron Gordon Trade kam zu einer Zeit, wo man halt eher gerade den Erwartungen ein wenig hinterherlief und nicht diese übertroffen hat. Das heißt, in meinen Augen, auch das, was wir jetzt, glaube ich, auch rausgearbeitet haben in dieser Folge, ist es in der Regel eher so, dass Surprise Runs den Teams langfristig eher schaden und sie eher auf einen falschen Weg bringen und dass Rückschläge, wie jetzt zum Beispiel auch OKC, das war ein Rückschlag, dass man Dallas geschlagen hat, also hat man die Moves gemacht. Die richtigen großen Game-Changing-Moves für die Thunder, die kamen ja nicht nach der Saison, wo sie auf einmal sehr viel mehr Regular-Season-Wins geholt haben, als es jeder gedacht hat. Da haben sie halt an dem Kern festgehalten, haben gesagt, wir lassen das so weiterlaufen. Dann kam halt irgendwann der Rückschlag, wie die Serie gegen Dallas, und dann hat man gesagt, okay, jetzt brauchen wir diesen Big, jetzt müssen wir GD abgeben, und siehe da, jetzt sind sie auf einem ganz anderen Level. Das heißt, ich weiß nicht, wie du das siehst, aber für mich hat sich hier eher so ein bisschen rauskristallisiert, dass Teams die besten Entscheidungen treffen und die besten Moves machen, wenn es halt nicht geklappt hat. das, was man wollte. Würdest du mir da zustimmen?
Ja, also ich glaube, wir können generell das Learning rausziehen, egal ob jetzt eine Enttäuschung vorangegangen war oder eine plötzliche Overperformance, die dann dazu geführt hat, dass die Erwartungshaltung sich verschoben hat. Generell, wenn eine Erwartungshaltung sich verschoben hat, entweder nach unten oder nach oben, ist es immer ein schmaler Grat zwischen Füße stillhalten, alles auf eine Karte setzen, irgendwas dazwischen. Und wie gesagt, auch hier ganz, ganz großes Risiko bei all diesen Teams, die wir jetzt besprochen haben. Risiko auf Hindsight Bias, Risiko auf Confirmation Bias. Es ist ein schmaler Grat in der NBA, wie wahrscheinlich bei so ziemlich allem. So, der eine Move, der kann es dann sein. Und es kann dir zum Verhängnis werden, wenn du den Move nicht machst. Und es kann dir aber auch zum Verhängnis werden, wenn du einen Move machst und er zahlt sich nicht aus. Das ist vielleicht so das große Learning jetzt aus all diesen Fallbeispielen, die wir jetzt durchgesprochen haben.
Und wir
es
müssen
ist
halt
immer
auch
eine Grauzone und immer ein schmaler Grat zwischen Genie und Wahnsinn in der NBA.
Ja, und wir müssen halt auch dazu sagen, der Erfolg einer Saison wird nicht immer nur zwangsweise in der Offseason davor entschieden. Und vor allem wird er auch nicht nur durch irgendwelche Trades und Roster-Moves entschieden. Das kam jetzt in der Folge sehr so rüber, dass quasi das, was die Teams in der Offseason gemacht haben, dass das hauptverantwortlich dafür ist, wie ihre kommende Saison und ihre Zukunft aussieht, das ist natürlich auch nur begrenzt so. Also der Basketball wird in der Saison gespielt, wie Spieler sich entwickeln, in Form sind, Glück haben, vielleicht Pech haben, verletzt sind, fit sind. All das sind natürlich Großfaktoren. Also es ist nicht nur so, dass Teams es einfach immer selber in der Hand haben und das, was sie in der Offseason machen, entscheidet dann 100% darüber, wie ihre Zukunft aussieht und wie in den nächsten Jahr und in den nächsten 5 Jahren der Erfolg ist. Da gibt's sehr, sehr viele andere Faktoren. Das ist vielleicht auch nochmal so ein kleiner Disclaimer, den wir vielleicht auch hätten am Anfang geben können. Aber das ist vielleicht auch noch ganz wichtig zu erwähnen.
Ja, aber ansonsten fühlt sich das nach einer runden Sache an, was wir jetzt hier fabriziert haben in den letzten gut 2 Stündchen.
Lange heute, ja.
Du hast noch eine Trivia dabei.
Ich habe noch eine Trivia dabei. James Harden hat in der Nacht von gestern auf heute, wir nehmen jetzt am Sonntag auf, die Folge kommt jetzt erst ein bisschen später, also in der Nacht quasi von Samstag auf Sonntag 40 Punkte aufgelegt beim Win gegen die Milwaukee Bucks. Und das ist sein 104. Career Game gewesen mit mehr als 40, beziehungsweise mindestens 40 Punkten. Damit ist er auf Platz 4 all-time. Will Chamberlain 271, Michael Jordan 173, Kobe 122. Kobe übrigens heute vor 5 Jahren gestorben.
Auf den Tag
genau,
stimmt.
26. Januar. Und Harden ist der 4. Nenne mir bitte die nächstfolgenden aktiven Spieler. Und im Optimalfall auch, wie viele Spiele mit mindestens 40 Punkten sie gemacht haben.
Okay.
Regular Season.
Was sag nochmal ganz kurz, wie viele waren es bei Harden?
104.
Damn.
Damit führt er alle aktiven Spieler an. So die Hälfte davon waren damals in der Saison gefühlt 2019.
Okay. Naja, LeBron wird ja da irgendwie mit am Start sein.
LeBron ist der nächstfolgende Aktive. Was denkst du mit wie vielen?
75.
77.
Wow.
Ja.
Krass. Okay. Durant wird da wahrscheinlich mit am Start sein.
Mit wie vielen?
64.
71.
Ah, okay.
Das sind die nächst beiden.
Dann viel, viel weniger gespielt natürlich, aber ich glaube trotzdem könnte ich mir vorstellen, er ist schon jetzt weit oben mit dabei, Luca.
Luca ist hier nicht in der Top 25 von den insgesamt. Deswegen weiß ich nicht, wie viele er hat, aber er ist hier nicht in der Nähe.
Schade. Das findet man doch bestimmt raus. Warte mal kurz. 44 hat er, laut StatMuse. Also
ja, Platz 25 hier ist Tracy McGrady mit 45.
Ja, siehst du, er ist also zumindest mal nah dran schon.
Ist er im März hier auch drin.
Westbrook?
Ja, aber da kommen noch mal 3 Aktive davor. Westbrook hat glatt 50. Okay. 3 Aktive noch vor ihm.
Steph?
Ist der nächstfolgende nach Durant mit 68.
Okay, also noch 2 zwischen Curry und Westbrook.
Ja. 2 vom gleichen Team.
2 vom gleichen Team? Jetzt bin ich verwirrt. Embiid und George?
Nein, nein, nein. Embiid ist mit 48 der nächstfolgende nach Westbrook. George ist hier nirgendwo. Zu George, da muss ich dir, während du gleich antwortest. Ich dachte erst, ich mach's dir viel, viel leichter, aber ich muss dir, ich guck kurz in meinen Twitter-Bookmarks, ich muss dir den craziesten Paul George Scoring Stat ever zeigen.
Ich stehe jetzt voll auf dem Schlauch. Zwei vom selben Team.
Erstmal ja, vielleicht zu
Giannis und Dame.
Genau, genau, genau. Dame mit 59 und Giannis mit 54.
Okay.
Und jetzt der Paul George Stat, als Paul George damals getradet wurde zu den Clippers, hatte er schon über 130 plus Punkte Spiele.
Mhm.
Und SGA hatte zum damaligen Zeitpunkt 0. Und mittlerweile hat SGA mehr 30 plus Punkte Games als Paul George.
Krass.
Er hat also einen Vorsprung von über 130 plus Punkte Games aufgeholt innerhalb von 5 Jahren.
Das ist crazy.
Das ist wirklich crazy. Na wunderbar. Und dann haben wir ja Westbrook, Embiid, und damit sind das alle Aktiven hier in der Top 25.
Alright.
Wunderbar. Allen Iverson auf Platz 6 übrigens, Elgin Baylor auf Platz 5, das sind die zwischen Harden und LeBron. Kareem in Anführungszeichen nur 70 Spiele. So wird sicherlich bald dann auch von Steph überholt. Ja. Nee, wunderbar. Dann haben wir es für heute.
Dann haben wir es für heute. Das soll es gewesen sein. Liebe, liebe Grüße aus der mysteriösen US-Stadt, wobei eigentlich können wir es jetzt sagen, oder? Also zu dem Zeitpunkt, wenn die Leute die Folge hören, dann haben wir es ja schon publik gemacht, fällt mir gerade ein.
Ja.
Naja, dann liebe Grüße aus San Francisco.
Yes.
Sunny, hoffentlich sunny San Francisco. Und hoffentlich mit Eindrücken aus sehr, sehr geilen Spielen. Golden State gegen die Thunder und gegen die Suns. Also auch einige der Teams und Akteure, über die wir heute gesprochen haben, sehen wir hautnah und in Farbe. Ich freue mich riesig drauf. Du freust dich riesig drauf. Wir sehen uns morgen, Bro. Und bis dahin, bis wir uns dann nächste Woche im öffentlichen Feed wieder hören, wünschen wir euch auch eine wundervolle Zeit. Schaut doch gerne mal bei patreon.com/doublestepback vorbei. Schaut doch gerne mal bei Koro vorbei oder bei Holy oder bei den anderen schönen Sachen, die ihr so in unserer Folgenbeschreibung wie immer findet. Macht's gut von Herzen. Vielen, vielen Dank. Wie jede Woche fürs Einschalten. Ciao, Leute.
Ciao.